Hallo und herzlich willkommen zu Der kleine Rat, Staffel 8, Episode 8, der gemütliche Game of Thrones Rewatch Podcast, der ja eigentlich keiner mehr ist, mit Anne und
dem Patrick.
Ja. Anne, ich hoffe, dir geht's gut.
Ja. Hab schon gehört, bei dir bist ein bisschen angeschlagen.
Ja, diese Woche haben auf jeden Fall unsere Hörer gleich zweimal die große Freude, wenn sie dann eben Bahnhofskino und Der kleine Rat hören, mich nasal, näselnderweise hier vor Mikrofon zu hören. Ich hoffe, das stört jetzt nicht allzu sehr, aber...
Also ich höre es nicht, also wenn es dich beruhigt.
Mit der Stimme, ja, das ist lieb von dir, aber mit der Stimme muss unsere Hörerinnen und Hörer jetzt leben und ich hoffe, das ist okay. Dafür schicken wir diese Episode jetzt zeitnah raus und können noch hier ganz frisch so, Game of Thrones ist noch warm, noch nicht ganz abgekühlt und wir reden drüber, ne? Und gleich das andere Podcast, die dann irgendwie so ihr Ende Juni ihre Abschlussepisode rausschicken und sagen, hier.
Nee, wir wollten das schon relativ zeitnah machen.
Wie ist dein Gesamteindruck? Wie geht's dir so nach den letzten drei Wochen? Wir haben uns ja zwischenzeitlich gehört nach Episode 3 der nächtlichen Schlacht, The Long Night, und waren... Ja, ich glaube, relativ guter Dinge, möchte ich behaupten. Also zumindest interessiert daran, wie es weitergeht. Und wie geht's jetzt seitdem?
Ja. es war ziemlich durchwachsen tatsächlich. Also die letzten drei Episoden, das hat man ja auch so in den Social Medias und sowas damit bekommen, die sind ja doch sehr, ich sag jetzt mal, durchwachsen aufgenommen worden. Also da sind so Sachen aufgetreten von Character Arcs, von Pacing, von ja, so Handlungsstrukturen, wo man sich auch manchmal so im Kopf kratzt und dachte so, was zur Hölle machen die da eigentlich? Und das war teilweise ein bisschen schräg. Also ich hatte ja so meinen persönlichen Tiefpunkt vor allem ja mit der 5. Episode, die manche ja dann noch so ein bisschen besser bewertet hatten. Aber für mich waren dann teilweise so Sachen drin, wo ich auch so dachte, das ist ja mal sowas von strunzdumm, was die da machen. Wo man sich auch denkt, so, wozu machen die diese ganzen Zampano? Wozu holen die ganzen Armeen? Und hast nicht gesehen, wenn im Grunde um ein einziger Drache reicht, um alles niederzumetzeln, was geht? Hätte sie nicht vor drei Staffeln schon einfach da mit ihren drei Drachen rüberfliegen können und einfach alles platt machen können? Das hätte ja offenbar funktioniert, so wie uns die Staffel das verkauft. Das Finale hat jetzt auch nicht viel mehr dazu beigetragen. Ich war ja eigentlich gestern noch relativ wohlwollend, so, aber je mehr ich auch von anderen Podcasts darüber gehört habe und je mehr ich dann mich selber auch damit nochmal auseinandergesetzt habe, kommen doch immer mehr die Zweifel dann auf, so von denen, naja, ist das wirklich alles so rund, wie ich mir das so anfangs eingeredet habe.
Du hast Social Media erwähnt und andere Podcasts. Ich habe, also ein großer Frust, den ich gerade mit mir rumtrage, ist, dass ich das Gefühl habe, meine eigenen Ideen wurden alle schon anderswo geäußert. Ich habe tatsächlich jetzt, also meine Meinung zu den einzelnen Episoden und jetzt zu der Season 8 auch im Ganzen hat sich jetzt nicht geändert durch jetzt den Konsum von irgendwelchen Rezensionen oder dadurch, dass ich eben andere Game of Thrones Podcasts gehört habe. Ehrlich gesagt habe ich nur einen einzigen gehört und der war eben auch so mediocre, aber es war jetzt kein Verriss. Aber ich habe eben das Gefühl so, ja, alles, was ich so zur Episode denke, ist auch da gesagt worden und steht auch überall geschrieben und habe mich gefragt, habe ich einfach keine eigenen Gedanken mehr oder sind eben die Schwächen der achten Staffel und insbesondere der zweiten Hälfte der achten Staffel so offensichtlich für alle und so eindeutig zu benennen, dass es einfach nichts mehr Interessantes zu sagen gibt, weil ich lese immer und immer und immer und immer wieder das Gleiche. Was jetzt auch nicht verkehrt ist, also wahrscheinlich ist es eben auch richtig, weil ja, wahrscheinlich der Großteil der Menschen da einfach recht hat, dass es einfach eine sehr zumindest strukturell krude Nummer war, was da D.B. Weiss und David Benioff und D.B. Weiss, ich glaube, so rum abgezogen haben.
Aber ich kann es auch immer nicht merken, so, ich weiß immer nur die und dann reicht das schon.
Hat es dir zumindest, ich wollte dir die Frage stellen, hat es dir zumindest Spaß gemacht, fandest du es unterhaltsam oder war es auch ein bisschen manchmal so eine Season 5 Nummer, dass du gesagt hast, das ist schon, zerrt schon sehr an meinem Nervengerüst.
Nee, das hatte ich tatsächlich nicht. Also ich hatte durchaus Spaß, also gerade so 4. Folge, also so gerade so die erste Hälfte, ja, wo ja dann dieses so, hey, wir haben überlebt und das mit dem Feiern so, und da waren dann sehr schöne, lustige Momente auch dabei. Folge 5, wie ich schon sagte, so, da waren so viele Sachen dabei, wo ich so dachte, warum ist das jetzt so? Okay. Und Folge 6 dann so, abgesehen jetzt von ein paar Sachen, auf die wir ja noch zu sprechen kommen werden, waren aber auch ein paar schöne Momente dabei, wo ich dann auch das ein oder andere Mal dachte so, oh Gott, ist das schön.
Im Ernst? Oh, gut.
Ja, tatsächlich. Also es waren nur ein paar wenige, aber es waren tatsächlich welche. Oder auf die komme ich dann.
Ja, ich finde das interessant. Also die Tränen habe ich lange abgestellt. Dabei neige ich sogar grundsätzlich dazu, sehr emotional zu werden bei Sachen, die mir am Herzen liegen. Ich habe diese Woche Castaway geguckt, den Tom Hanks-Film. Und als er sich dann am Ende hier... Spoiler für das Ende von Castaway. Bitte mal 30 Sekunden skippen, falls man den Film nicht kennt. Wo er sich dann von Helen Hunt verabschiedet, seiner Frau, die mittlerweile einen anderen geheiratet hat, oder beinahe Frau. Da saß ich wirklich in so einer Pfütze und dachte, oh Gott, ich sterbe. Oh. Weil ich so dünnhäutig war, einfach auch durch die nahende Erkältung und einige andere familiäre gesundheitliche Sachen, die jetzt so in den letzten Wochen da liegen, dass ich dachte, oh, ich bin so fertig, und ich hatte richtig ein bisschen Schiss davor, jetzt auch die letzte Episode zu gucken, weil ich dachte, vielleicht sitze ich am Ende auch da und habe ganz viel Pipi in den Augen, aber nee. Auch nicht, als John da seinen Schattenwolf streichelt, das hat nicht mehr gereicht, einfach.
Wobei es ein bisschen so bei mir das Herz aufgegangen ist, weil ich halt eben auch ein Tiermensch bin, wo ich dann dachte, yay, so zumindest ein bisschen eine Entschädigung für Episode 4, wobei das trotzdem nicht zu entschuldigen ist, aber ja.
Nochmal kurz auf die Social Media Bubble, bevor wir jetzt hier auch ein bisschen Hörerfeedback vorlesen und auf die einzelnen Episoden eingehen. Ich fand tatsächlich das, was so im Kontext von Game of Thrones, was mit der eigentlichen Serie gar nichts zu tun hat, also so mit der kritischen Rezeption, auch einfach der Haltung dem Fandom gegenüber, also einfach so als Zugucker gar nichts zu tun hat, eigentlich super nervig diesmal, also selten so nervig wie seit Staffel 5, als es diese, glaube ich, diese Crowdfunding-Kampagne dafür da gab, die Szene Dorne alle neu drehen zu lassen, wo dann, glaube ich, von dem avisierten Ziel von 20 Millionen Dollar $8,000 oder so zusammenkam. Aber das war eben so eine relativ kleine Nummer. Das war eben eher so eine Gag-Nummer. Da haben sich dann alle noch drüber lustig gemacht. Aber hier kam jetzt so diese Petition zustande. Und ich fragte mich schon, was ist da los mit diesen Menschen? Ich dachte, oh ja, gut, 10.000, lass 20.000, lass 50.000 unterschreiben. Aber irgendwann war es jetzt, ich glaube, es sind mittlerweile knappe Millionen.
Ich glaube schon ein bisschen darüber. Ich glaube, irgendwas mit 1, 2.
Ja, also und Sophie Turner nennt das Ganze, glaube ich, respektlos, hat sie in der Talkshow gesagt. Und ich würde ihr da zustimmen, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, vor allem sozusagen, es ist ja nicht so, dass dann die komplette Crew daran irgendwie Schuld hätte. So, das ist ja eigentlich ja vor allem primär die Schuld von D&D, also im Sinne von, dass die einfach ein Skript angefertigt haben, wo man sagt so, oder generell so als Showrunner so einen Plot dargelegt haben, wo selbst Schauspieler dann schon gesagt haben, so,
ja.
Also selbst Emilia Clarke war völlig geschockt. Ich hatte nochmal so ein Interview mit ihr gelesen, wo sie dann irgendwie stundenlang erstmal spazieren gehen musste, weil sie das überhaupt nicht fassen konnte, dann mit ihrer Mutter telefoniert hat, von wegen so, oh Gott, ich habe jetzt das Schicksal von meiner Figur erfahren. So, aber ganz ehrlich, glaubst du, Danny ist eine böse Person? Und sowas. Also das ist dann für sie nicht so greifbar war. Und wo dann jetzt im Nachhinein dann auch Interviewschnipsel dann irgendwie in neuem Kontext gesetzt wurden, so von wegen so, wenn die jemand gefragt von wegen, ja, wie ist denn die Staffel? Und man ja alle möglichen Leute so sieht, also allein ein Peter Dinklage, der irgendwie so völlig verhalten reagiert, von wegen so, ja, D&D sind die besten Schreiber der Welt. Oh Gott, ja. Wo irgendjemand so schrieb von wegen so, blinze zweimal, wenn du Hilfe brauchst. Und ich auch so dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ich hatte auch, ich glaube, als dieser Clip geteilt wurde von Emilia Clarke, die da neben Natalie Emmanuel heißt sie, glaube ich, die Missandei spielt, steht und dann irgendwie dieses gequälte Best Season Ever da der Interviewerin entgegenschreit, da habe ich auch schon, glaube ich, bei Twitter geäußert, ganz großer Fremdschämen-Alarm. Also das ist so, sowas kann ich mir ganz, ganz schlecht angucken. Und dann kam eben plötzlich diese Schwämme an Interviewclips, die auch teilweise schon ein, zwei Jahre alt waren, wo du eben auch Darstellern ansaßt, mit welcher Pein, mit welcher Qual sie eben auf Fragen antworteten, wie, ja, was hast du denn für ein Gefühl bei der letzten Staffel? Oder wie würdest du, das Beste war ja sowieso Kit Harington mit seinem Beschreibe das Ende von Game of Thrones oder mit einem Wort und seine Antwort, disappointing. Oder dieses kurze Zurückrudern, 5 Sekunden später, ah, no, come on, it's all right.
It's epic.
It's epic, ja. Und, ja.
Sehr schön. Vor allem schön ist ja auch, irgendwie jetzt die Tage kam ja auch nochmal ein Auszug von George R. R. Martins Blog, wo er sich auch nochmal ein bisschen dazu geäußert hat und wo er auch irgendwie darauf eingeht, so weil er auch jetzt ständig gefragt wird, von wegen, ist denn jetzt das Staffelfinale so wie in seinen kommenden Büchern? Und er dann immer so, ja und nein und ja und nein und ja. Ich meine, das ist ja klar, du hast ja einige Figuren, die in den Büchern ja noch leben. Es gibt einige Figuren, die nie in der Serie aufgetaucht sind. Es gibt Figuren, die schon längst gestorben sind.
Ja.
Das ist natürlich klar, dass du das nicht eins zu eins so in Buchform wie in Serienform machen kannst. So. Und das ist dann natürlich dann klar, wenn du eine gewisse Quelle dann hast und die versiegt dann irgendwann ab einem gewissen Punkt, dass dann nochmal die Geschichten dann auseinanderdriften. Mhm. Also das ist ja völlig normal. Und ich denke mal, oder ich hoffe einfach mal, dass jetzt eben durch die Serie vielleicht die Leute dann quasi wieder auf den Trichter kommen und sagen, hey, die, die jetzt bisher die Bücher noch nicht gelesen haben, dass sie jetzt sagen so, hey, jetzt wäre doch ein guter Punkt sozusagen, so jetzt lese ich tatsächlich mal die Bücher und versuche mal die Warte dann kennenzulernen.
Ja, ja.
Also ich habe jetzt für mich das tatsächliche Bedürfnis, dass ich jetzt die Bücher doch nochmal komplett lese.
Ah, dann darf ich immer noch keine Bücher spoilern. Ich dachte, sonst können wir jetzt ein bisschen über Lady Stoneheart reden oder sowas.
Also soweit weiß ich ja schon Bescheid, und dass manche Figuren ein bisschen anders sind oder manche Storyplots dann auf andere Figuren rübergestülpt wurden, das weiß ich ja auch dann aber.
Ja, ich habe
so im Detail.
Das Lustige ist ja, aber ich glaube, das geht einigen Bücherfans so oder Menschen, die überhaupt erst zu der Serie gekommen sind, über die Bücher. Ich habe ja erst nach dem Serienstart angefangen, die Bücher zu lesen, so dass sie, glaube ich, auch bis zuletzt noch so auf einige Sachen gehofft haben. Also das hat mich auch so ein bisschen bei der Stange gehalten, auch in den letzten Jahren. Ich jetzt nicht mehr ganz so pralle fand, einfach der Gedanke, dass sie eben einige Sachen doch nochmal aufgreifen. Und also ich muss sagen, dann so nach Staffel 6 war dann eben auch die Hoffnung auf bestimmte Sachen gestorben. Aber so bis dahin dachte ich, naja, vielleicht kommt ja eben doch noch Catelyn Stark zurück als rachsüchtiger Zombie und befiehlt Brienne, Jaime zu töten, wie es eben in den Büchern ist. Und Podrick wird aufgeknüpft. Und aber nee, das hätte sich dann wirklich auch schwer, nicht nur noch in die Handlung einbinden lassen, vor allem jetzt eben mit dem Wissen um die Geschehnisse in der letzten Staffel, da passt das eben überhaupt nicht mehr rein. Da ist eben, die sind ja eben so voll und es müssen so viele Charaktere einfach behandelt werden, umgebracht werden, auf Tröne verfrachtet werden, dass da einfach gar kein Platz mehr gewesen wäre, um jetzt sozusagen, ach übrigens, da gibt es so diese tolle Nebenhandlung in Buch Nummer 3, die holen wir jetzt nochmal raus. Also, verstehe ich schon, ja.
Aber das ist ja meistens so.
Ja. Ja, ja. Also ich freue mich auf einige eigene Gedanken hoffentlich heute Abend von uns beiden.
Ach, bestimmt. Also ich glaube, ich kann tatsächlich sogar ein, zwei Punkte anbringen, wo ich mir denke, darüber wurde tatsächlich noch nicht so richtig gesprochen. Unter anderem das Verhalten von Drogon in der letzten Folge.
Ja.
Dazu habe ich tatsächlich eine Theorie, warum er so agiert, wie er agiert.
Ich auch. Und mal gucken, ob die deckungsgleich sind. Aber ich würde dir da gerne den Vortritt lassen.
Aber wollen wir denn mal so ein bisschen chronologisch vorgehen?
Ja, natürlich. Wir hier kurz vorweg auch nochmal die obligatorische Spoilerwarnung. Wir spoilern natürlich, aber ich glaube, es hört uns absolut niemand zu, der die Staffel jetzt auch nicht gesehen hat oder die ganze Serie gesehen hat. Also trotzdem sei nochmal ausdrücklich gewarnt. Und der Hinweis darauf, wir nehmen das hier Donnerstagabend auf, am 22. Mai und eben an selbigen Abend. Nee, es wird schon der 23., ne? Und an selbigen Abend geht auch die Staffel, diese Episode online, also keine große Nachbearbeitung und es bleiben drin. Sorry, not sorry.
Ach, das ist völlig unplugged alles, also von daher. Dafür kriegen Sie zeitnah.
Ja, natürlich. Wir machen keine konventionellen Episodenzusammenfassungen, sondern würde ich mal sagen, reden einfach über die Sachen, die uns vielleicht einfach gefallen haben, die uns nicht so gefallen haben und haben dazu eben auch ein bisschen Hörerfeedback und es wird ganz spannend. Wir beginnen mit Episode 4 der 8. Staffel. Ich glaube, insgesamt Episode 71 müsste das sein, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ja.
Oh Gott, jetzt
weiß ich nicht, was. Es ist korrekt.
Ah, okay. Sehr schön.
The Last of the Starks. Und ich glaube, die bis dato, also zumindest jetzt bei Erscheinen, ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht nach Ende der Gesamtserie, die, glaube ich, am kontroversesten diskutierte Episode, weil da sind einigen Menschen wirklich die Enttäuschung vor Enttäuschung, die Brocken aus dem Gesicht gefallen. Wie ging es dir mit The Last of the Starks?
Ich hatte das gar nicht so negativ aufgenommen, wie das dann in den Social Media dann irgendwie diskutiert wurde. Ich hatte ja dann auch, als ich dann neulich bei der Second Unit on Location dann war nämlich auch über diese Folge dann diskutiert worden. Und da war ja auch ganz heftig dann zum Beispiel über diese Sansa-Bluthund-Szene diskutiert worden, wo ich ja auch noch so ein bisschen meinen Standpunkt mit eingefügt habe. Wir hatten ja auch über
Twitter
ja auch drüber gesprochen. Und also generell so mein Eindruck war, ich fand eigentlich alles, was so in Winterfell war, durchaus eigentlich sehr schön.
Ist das Zitat? Was ist das genaue Zitat? Ich glaube, Sansa sagt sowas, ich paraphrasiere leicht, ohne die Erfahrung mit Joffrey und Ramsay wäre ich ewig ein kleines Vögelchen geblieben oder sowas.
Ja, genau. Und viele hatten ja irgendwie gemeint, so von wegen, also es wurde ja auch dann heftigst diskutiert, so von wegen so, ja, also eine Vergewaltigung macht jetzt keine stärkere Person als ein und ne. Und wo ich ja noch meinte, nein, ich habe das für mich ganz anders aufgefasst. Dann so, ich hatte eher so das Gefühl gehabt, so, dass sie einfach in dem Moment, wo sie das den gegenüber dem Bluthund sagt, der das Ganze ein bisschen mehr auf seine sehr schroffe Art und so tatsächlich mitleidig dann meint, also so habe ich das immer aufgefasst, dass sie dann ihm bestätigt von wegen so, nee, es ist alles gut. Und so, ich meine, klar, die schlimmen Sachen sind passiert, aber ich gehe trotzdem nach vorne. Also ich klammer mich nicht mehr an diese furchtbare Vergangenheit dran, sondern ich blicke in die Zukunft. Also so war zumindest mein Eindruck. Kann natürlich auch nur völlig
Nein, das ist dein Eindruck. Insofern ist es natürlich auch richtig. Dein Eindruck ist dein richtiger Eindruck. Das ist ja auch dein gutes Recht. Mein Eindruck war, das sind Benioff und Weiss hundertprozentig im Rechtfertigungsmodus in dieser Szene. Einfach so, um zu sagen, hier, guck mal, das hat alles schon Sinn. Weil, also gerade die Entscheidung der Drehbuchautoren, immer und immer wieder, vor allem eben weibliche Protagonisten in Vergewaltigungsszenarios reinzuquetschen, die gar nicht so in den Büchern auftauchen. Eben unter anderem hier Ramseys Vergewaltigung an Sansa oder die Jaime und Cersei-Nummer, die im Buch einfach ein bisschen anders ist, muss man sagen. Das war eben so einer der Hauptkritikpunkte, insbesondere in der vierten und fünften Staffel an Game of Thrones. Und für mich war das jetzt so einfach ein verspäteter Moment, in dem die sagten, hey, nee, das hat alles schon so seinen Sinn. Und also mir, ich bin auch drüber gestolpert. Ich habe darin jetzt auch nicht diesen riesen Eklat gesehen, zu dem er da teilweise gemacht wurde. Aber ich fand sie auch unpassend. Also
Also ich kann zumindest jetzt in der Retro-Perspektive kann ich jetzt auch sagen, dass es tatsächlich etwas unglücklich formuliert gewesen seitens der Drehbuchautoren, so, aber zumindest so dieses Zusammentreffen von den beiden Figuren, das hatte ich ja dann auch in der Folge zuvor dann auch gesagt, das hatte ich mir eigentlich auch ein bisschen gewünscht, weil er immer wieder auch mit Arya dann auch gesprochen hat, so, und da tatsächlich haben die beiden ja auch mal was miteinander zu bereden, zumal die sich ja das letzte Mal in der zweiten Staffel erst gesehen hatten, da ja inzwischen ja einiges passiert ist. Das war halt für mich so ein Moment, wo ich dachte so, yay, sie treffen wieder aufeinander, weil ich die beiden zusammen eigentlich schon sehr mag. Aber ja, das hätte man natürlich auch ein bisschen anders vom Dialog aufziehen können. Aber es waren ja trotzdem so ein paar schöne Sachen auch mit dabei.
Sag mal. Ich habe da nämlich was gar nichts.
Oh nein. Nee, was ich zum Beispiel auch schön fand, war ja eben dann so die Tatsache, wo er dann eben der Bluthund ja dann da abreißt und so und Arya ihn dann begleitet. Das fand ich halt natürlich dann super. So von wegen so, yay, das Duo ist wieder zusammen. So, das war natürlich super. Aber ja, also jetzt so, also für den ersten Moment hat für mich der Humor eigentlich durchaus dann funktioniert. Also, aber dann nachhinein, so ist mir jetzt auch aufgefallen, das war irgendwie so die Folge, wo am häufigsten weggeschnitten wurde. Also irgendwie dann so, sei es dann dieses Gespräch dann zwischen John und seinen Geschwistern, da wird weggeschnitten. Dann eben die Liebesszene zwischen Brienne und Jaime wird weggeschnitten. Und es waren nur so zwei, drei andere Beispiele, wo ich immer so dachte, so, hä, sonst erzählt ihr doch immer alles aus. Warum wird das jetzt einfach so radikal gekürzt alles? Das hat mich doch sehr, sehr irritiert. Und was mich aber in der Folge am meisten fuchsig gemacht hat, war ja dann, wo Dany ja dann eben nach Dragonstone wieder zurückkommt. Und ja, Rhaegar dann einfach mal mir nichts in nichts abgeschossen wird.
Ja.
Wirklich so punktgenau. Und wo man sich auch denkt, so, die war so weit oben, so, warum hat sie die scheiß Flotte nicht gesehen? Und dann gab es ja auch noch dieses Behind-the-Scenes-Video, wo ja dann auch Benioff dann irgendwie auch meinte von wegen so, ja, sie hat irgendwie die eiserne Flotte vergessen, wo ich auch so denke, was? Was?
Also das, ja, ja.
Das will mir nicht in den Kopf. Naja, und dann halt gibt es ja dann auch diese Szene eben zwischen Brienne und Jaime. Und da denkt man sich, oh, schön, ja, die finden dann doch irgendwie zueinander. Und dann irgendwie verlässt er sie ja dann doch so und sie ist dann ein Häufchen ähnelt, was dann zurückbleibt. Im Bademantel, mitten im Schnee, wo man sich auch denkt, so, das macht irgendwie auch keinen Sinn. Aber und man dachte sich erst noch im Moment so, okay, er zieht jetzt einfach nur los nach King's Landing, um eben Cersei zu stellen, um sie, um ihr Einheit zu gebieten. Aber nein, da wurde auch irgendwie gesagt, so in den Behind-the-Scenes von wegen, ja, nee, er ist so besessen von seiner Schwester, er kann sich von ihr nicht losreißen. Wo ich auch so dachte, what?
Ich, also mir stellen sich die Nackenhaare auf, wenn du das erzählst. Ich habe nie einen von diesen Behind-the-Scenes-Clips gesehen. Und die gibt es ja schon seit Staffel 2 oder 3. Und ich habe das, ich hab das mal ganz... Ich
habe die Kurzversion immer gesehen.
Das ja, ich habe das mal... Davon, ich habe das ganz gut einmal beschrieben gehört als Interpretationsdiktatur der Macher, die dir sagen, wie du die Serie gefälligst zu verstehen hast. Und mir ist das eben auch schon aufgefallen, weil ich früher regelmäßig Cast of Kings gehört habe, einfach so als mein Lieblings-Game-of-Thrones-Podcast. Und die haben eben auch immer das referenziert und gesagt, immer wenn einer der beiden Hosts nicht wusste, wie eine Szene zu deuten sei, sagte seine Co-Host Hess, ja, hier bei Behind the Scenes oder After the Episode oder wie auch immer, sagt doch Benioff, das war überhaupt keine Vergewaltigung. Ah, okay. Und dann haben sich eben darüber gestritten, wie viel darauf zu geben sei. Wenn ein Regisseur oder Showrunner sagt, das ist eben gar nicht so, wie du denkst. Oder genau, Daenerys hat einfach vergessen, dass es halt dieses essentielle Faktor gibt in ihrem Leben. es ist, ich weiß, ich hab mir die nie angeguckt, eben genau aus dem Grund, weil ich wollte mir da einfach nicht reinquatschen lassen. Ich finde es immer relativ merkwürdig. Ich habe das zuletzt in der Intensität nur erlebt bei einem Kinofilm bei Mother, dem Darren Aronofsky-Film, den wir eben auch agenturseitig damals PR-mäßig betreut haben. Und der Aronofsky hat so viele Interviews gegeben, dass man danach eigentlich sich dachte, ja, okay, muss ich mir jetzt überhaupt noch einen einzigen Gedanken selber machen zu dem Film? Und also grundsätzlich mag ich sowas nicht. Deswegen, ich habe es gemieden, aber ich hatte diese Gedanken auch und da war eben für mich jetzt kein Showrunner da, der mir sagt, ja, das ist ab, weil die es vergessen hat oder das ist eben so. So. Mich hat an The Last of the Starks einfach alles so genervt, weil vor allem eben aufgrund dessen, was du jetzt am Anfang auch schon anführtest, das Pacing ist bizarr einfach. Ich verstehe auch grundsätzlich die Entscheidung nicht zu sagen, wir machen 7 überwiegend 80-minütige Episoden, bis auf die ersten beiden, wenn man dann eben doch alles so strukturell so merkwürdig macht, dass man wirklich sagt, wir machen jetzt so eine 60-40 Prozent, also Episode mit zwischenmenschlichen Momenten, die dominiert ist eben von zwischenmenschlichen Momenten ohne größere Konsequenzen, also Arya kriegt zwar einen Heiratsantrag von Gendry, aber bleibt nicht bei ihm, sondern zieht eben mit dem Bluthund weiter. Jamie schläft mit Brienne, verlässt sie aber anschließend unmittelbar darauf. Bronn guckt bei Tyrion und Jamie vorbei, macht aber eigentlich nichts, gut, außer wieder lustige Sprüche von sich geben. Und dann gibt es so einen harten Cut. Und genau, es kommt zu diesen komplett willkürlichen Action-Momenten, die sehr konstruiert sind, die dann enden mit Rhaegals Tod und Melisandres Enthauptung. Und Missandei, Entschuldigung. Melisandre ist ja schon in Episode 1 gestorben. Und die wird auch,
ja, ich glaube, Last Jedi gemacht.
Ja, das wird auch, glaube ich, Daenerys nicht so viel ausmachen. Ja, das war übrigens sehr schöner Tod.
Vor allem dann, ja, also bei Missandei, das fand ich auch irgendwie total merkwürdig, wo ich auch so dachte, die Landschaft sieht völlig anders aus vor King's Landing.
Ja, komisch, ne?
Wo kommt auf einmal diese Wüste her?
Es wurde gerodet, vielleicht brauchten die Brennholz oder so.
Aber selbst dann sieht das nicht so schlimm aus.
Es ist
geografisch irgendwie gar keinen Sinn.
Also es ist merkwürdig, ich finde einfach diese strukturelle Teilung wirklich in so zwischenmenschliche Momente, großes Melodrama und dann zu sagen, so und jetzt kommt so der Action-Part, aber also Last of the Starks funktioniert für mich ein bisschen besser in dem Wissen um Daenerys charakterliche Entwicklung oder um diesen Twist, diesen Charakter-Twist, den sie dann eben hat in Episode 5, weil dann weiß ich eben auch, warum das alles so gemacht wird. Aber ich habe mich wirklich bei The Last of the Starks, als ich erstmals guckte, gefragt, warum all diese fiesen Blicke von Daenerys, warum all diese, es wird unglaublich viel Zeit darauf verwendet, eben Tormund und Jon und Tyrion und Jaime und Brienne beim Feiern zu zeigen und dann immer wieder Schnitte auf die, ja, in sich gekehrte, schmorende, kontemplative Daenerys, die da am Tisch sitzt und eben diese Blicke Jon zuwirft, damit es auch der letzte kapiert der letzten Reihe so, ja, ich fühle mich gar nicht gut, du bist, glaube ich, beliebter als ich. Ich werde Probleme haben, meinen Anspruch auf den Thron zu halten. Und ich dachte, woher kommt das? Aber gut, jetzt weiß ich, woher es kommt und ich weiß nicht, ob es mir gefällt, aber das ist ja, und einfach viel zu viel Plot, aber das ist eben auch was ich grundsätzlich auf die siebte und achte Staffel plagt. Dieser ganze Nebenhandlungsstrang mit Varys Komplott zum Sturz von Daenerys zugunsten von Jon, das ist eben sowas, das angestoßen wird und 3 Minuten später ist da plötzlich ein Riesenplot, Plotmaschinerie im Gange, die auf diese Konspiration hinausläuft. Also hier, Jon offenbart sich Arya und Sansa gegenüber. Schnitt, Sansa plappert sofort aus, Tyrion plappert sofort weiter und 10 Minuten später steckst du in so einen Polit-Thriller, der dann unmittelbar zu Beginn der folgenden Episode wieder aufgelöst wird. Also auch so ein klassischer Game of Thrones Handlungsstrang, der früher auf 3-4 Episoden verteilt worden wäre, der aber hier einfach so in 10 Minuten abgefrühstückt wird.
Und ja, das hat der Staffel auf jeden Fall nicht gut getan.
Ja, ouch.
Zumal ja HBO ja auch in Aussicht gestellt hat, die hätten noch mehr Episoden.
Na klar.
Aber so wie ich das verstanden habe, so haben die ja bewusst gesagt, nee, wir machen weniger Folgen, so, weil die ja schon die nächsten Projekte irgendwie in der Pipeline haben so und die wahrscheinlich schneller Game of Thrones abschließen wollten.
Richtig.
Wenn es nach George R. Martin gegangen wäre, hätten sie ja locker 10 Staffeln gemacht. Aber ja, also das hat denen auf jeden Fall ziemlich das Genick gebrochen, würde ich sagen.
Ja, ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich nicht weiß, wollten sie wirklich schnell fertig werden und ist deswegen auch inhaltlich vieles so lieblos, weil sie eben vielleicht einen lukrativen Deal jetzt haben mit Disney offensichtlich für Star Wars. Mhm.
Aber dann hätten sie einen anderen Showrunner in die Hand drücken können.
Ja, und ich wollte sagen, und dafür sind eben auch die Episoden einfach, was so das Spektakel betrifft, den Schauwert und auch das Budget, was dahinter steckt, einfach so die Arbeitsleistung, möchte ich mal behaupten, einfach auch zu grandios. Also ist wirklich lieblos hingerotzt. Das ist alles schon inszenatorisch, handwerklich tipptopp. Also sowas sieht man ja selten im Fernsehen.
Sei es die Ausstattung, sei es Kostüm, sei es Kamera, sei es die Musik. Die Musik war sowieso großartig in der Staffel, das muss man mal hervorheben. Also an den Departments würde ich überhaupt nichts ankreiden. Also auf gar keinen Fall, aber ebenso, wenn so der ganze Handlungsbogen und da teilweise dann auch wirklich ganze Dialogszenen einfach nicht funktionieren, dann ja, bricht das ganze Gerüst einfach zusammen. Und dann kann ich verstehen, dass die Leute auch angefressen sind.
Ja, ja. Wir können ja auch zur nächsten Episode kommen.
Ja, oh Gott. Ja.
Es geht ja auch alles relativ schnell weg. Es wird ja schnell weggeputzt. Also die ganze Eurons-Flotte, aus der eine Riesensache gemacht wird über die gesamte letzte Staffel, wird einfach mal so weggefeuert. Regal stirbt einfach.
Auch für den Arsch.
Ja, alles ist einfach mal so weg. Gibt eben den Platz frei für eine weitere bombastische Action-Episode, nämlich The Bells. Die erstmal gar nicht so actionreich beginnt, nämlich mit Vares Exekution. Die ich,
kurz und schmerzlos.
Ja, und auch durchaus als, ja, einen der wenigen Höhepunkte so der zweiten Staffelhälfte sah, wenn sie nicht einfach so hier eilig herbeigeführt worden wäre.
Ja. Zumal der Abschied zwischen Tyrion und ihm war ja durchaus sehr emotional. Also das fand ich schon eigentlich ganz gut. Aber irgendwie, vor allem so, das wird ja auch in der letzten Folge überhaupt nicht mehr thematisiert. Also es wurde ja noch gesagt, dass er Briefe geschrieben hat, so. Aber anscheinend hat die ja nie irgendjemand bekommen. Also es wirkt zumindest so.
Ja, ja. Wollen wir kurz die Hörer-Mail von Daniel Haufe kurz vorlesen, oder zumindest auszugsweise.
Ja.
Er ist nämlich sehr, sehr kritisch gegenüber und hat auch Episode 4 schon im Detail kritisiert, aber hier zum großen Twist, wie er ihn nennt, schreibt er Folgendes. Man will Daenerys zur Mad Queen machen. Ja, okay, damit habe ich kein Problem, aber so? Im Prinzip wurde es ja so inszeniert, als hätte sie nur die gesamte Stadt ausgelöscht, weil Jon sie nicht mehr rangelassen hat. Wenn mich keiner liebt, Zitat, dann soll die Furcht regieren. Die Beziehung war für mich nie glaubhaft. Insofern ist dieser Anlass fadenscheinig und passt eher in eine Telenovela. Mitten im großen Wahnsinn gibt es wenigstens noch den Kleganenkampf, der den Gesamteindruck aber auch nicht retten kann. Ja.
Ich glaube, das hat man aber auch schon in der anderen Folge auch gesagt, hab, so die ganze Love-Story mit Danny und John, das funktioniert einfach.
Ja, ja, ja.
Chemie kommt kein einziges Mal rüber.
Ja.
Nicht so wie bei ihm und Ygritte.
Das ist die größte Liebe seit Natalie Portman, Hayden Christensen in den Star Wars Prequels küsste.
I don't like that. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, da krieg ich Stressbusen, wenn ich an dieses Paar denke. Wow. Da bin ich Natalie Portman großartig, aber boah, nee, das ist ganz, ganz schlimm. Diese Freetwills existieren nicht, über die reden wir nicht. Aber ich habe auch tatsächlich mit diesem Plotpunkt, so von wegen so Danny wird zum Mad Queen, habe ich prinzipiell eigentlich auch kein Problem. Also ich konnte durchaus nachvollziehen, was dann die Showrunner wollten, wie sie das erzählt haben. Also zumindest die einzelnen Plotpunkte verstehe ich durchaus und die finde ich auch durchaus gut. Aber der Weg dahin war einfach sehr unelegant.
Ja, es geht mir eben auch so. Und ich glaube, das ist auch das Problem der, auch zum Teil schon der siebten Staffel. Es geht nicht sehr um das Resultat. Ich glaube, es wurde auch viel darüber geschimpft. Wir reden jetzt auch gleich über das Serienfinale, dass wer jetzt auf dem Thron sitzt und wer am Ende in welcher machtvollen Position sitzt oder eben auch nicht und wer ins Gras beißt und wer eben überlebt. Und ich habe prinzipiell mit ganz wenigen Dingen davon ein Problem, also mit ein, zwei schon. Aber Mich stört auch nicht, dass Daenerys diesen Angriff fliegt auf King's Landing. Aber ja, ich meine, wie viel Zeit vergeht wirklich von, ich glaube, einer unserer Hörer, die uns geschrieben haben, lesen wir später auch noch Forts beschrieben, zwischen ich esse jetzt mal nichts und habe ein paar dicke Ringe unter den Augen zu, ich lösche die ganze Stadt aus. Das sind eben so in Serien Spielzeit 20 Minuten. Das ist echt sehr wenig. Ja. Und ich habe in dem Zeitpunkt, in dem Kontext frage ich mich eben auch, wo ist der Unterschied zwischen also dem Zuschauer eine Vorahnung dafür geben, was passiert? Denn klar, dieses Potenzial hat eben Daenerys schon immer in sich getragen. Mhm. Im Kontrast zu, ich zeige eben eine richtige charakterliche Entwicklung. Das ist ja, man könnte natürlich im Nachhinein sagen, und das tun ja, glaube ich, jetzt auch einige YouTuber oder Leute, die schlaue Podcasts machen oder jetzt irgendwie Thinkpieces schreiben und sagen, ja, am Ende von irgendwie, als Daenerys diese Vision hat in Staffel 2, da deutet sich ja das schon an und sie hatte irgendwie auch schon das Potenzial zur Grausamkeit, zeigt sie ja hier und da, als sie da irgendwie die Sklavenmeister an die Kreuz hat dagelassen und so weiter und so fort. Ja, das weiß ich ja. Dennoch glaube ich, dass die Serie im Ganzen das nicht hergibt und dass da, glaube ich, Benioff und Weiss auch ein bisschen darauf spekuliert haben, dass eben da unser Bauchgefühl einfach darüber hinweg hilft, über den Schmerz, den wir eben haben, wenn wir uns darüber ernsthaft Gedanken machen, wie kommt Daenerys an diesen Punkt, dass sie sagt, ich bringe jetzt 500.000 wehrlose Frauen, Männer und Kinder um.
Ja, also der Bruch ist einfach auch zu heftig, wenn man überlegt, so in Meereen, da gab es ja diese Situation, wo ja ein Kind von Drogon verbrannt wurde und daraufhin sperrt sie ja dann ihre anderen beiden Drachen dann weg und dann jetzt zu so dieser Diskrepanz von wegen so, ja, okay, Cersei benutzt dann die Bevölkerung von King's Landing als Schutzschild, so, ich falle darauf nicht rein, fupp, ich fackel einfach mal alles ab. Also da ist die Diskrepanz einfach schon zu hart und so. Und ich weiß ja nicht, inwieweit die Showrunner dann schon von Anfang an wussten, dass Dany irgendwie diesen Weg gehen würde, weil so wie ich Emilia Clarke verstanden habe, kam es für sie sehr, sehr unvorbereitet, weil sie ist ja eigentlich davon ausgegangen, dass es halt eine gute Figur ist,
ja,
die
auch als
Figur ausgebaut wurde. Und ich glaube, da haben sie einfach wirklich den Fehler gemacht, wenn sie es schon vorher wussten, dass sie die nicht eingeweiht haben, weil zum Beispiel, um jetzt mal ein anderes Fantasy-Franchise dann aufzugreifen, dann hier Harry Potter, da war es ja auch so, dann gab es ja eben ja dann die Figur von Snape, also Alan Rickmans Figur, und da war es jetzt auch schon so, dass er der Einzige war, der von vornherein wusste, worauf seine Reise hinläuft. Hm. Und dementsprechend hat das natürlich auch so gespielt, so, und dementsprechend kam das ja auch gut rüber. Und ich glaube, jetzt war einfach der Bruch auch zu heftig für Emilia Clarke. Ich meine, sie hat das gut gespielt, das haben wir hier durchaus alles abgekauft, abgesehen jetzt von der Love Story.
Ja.
Aber, ja.
Also mir ist das zu viel, ich finde es unangenehm auch, also ich bin froh, dass sich jetzt Benioff und Weiss außerhalb ihrer kleinen Making-of-Clips da nicht groß geäußert haben, weil ich glaube, sie würden sich wirklich in Grund und Boden reden und sich damit selber, glaube ich, ein Bein stellen, indem sie versuchen, das zu rationalisieren. Denn natürlich, ich glaube, wenn man wohlwollender das Ganze angeht, da kann man sagen, okay, das war irgendwie vorhersehbar und konnte man erahnen. Und das Potenzial war ja schon da in dem Moment, wo eben sich herausstellt, dass Jon Snow targarischer, adliger Herkunft ist und Thronanspruch hat noch vor ihr. Aber ach, es reicht eben nicht. Also meine liebe Frau, die war ja irgendwie auch durchaus da konträrer Meinung zu mir und fand die Episode durchaus gut. Ich fand sie jetzt auch nicht schlecht, aber ich fand sie eben auch bei weitem nicht gut. Ich fand sie gut für Spektakel, ich fand sie inhaltlich Banane. Also sie sagte eben auch so, ja, aber der hat doch in Staffel 7 lässt sie doch auch die beiden Talis hinrichten für ganz, ganz wenig. Und ich dachte, ja gut, das ist aber, ich für mich das ist ein Äpfel mit Birnen-Vergleich. Also zu sagen, hier, du stellst dich gegen mich oder du beugst dich das Knie. Versus, guck mal, die lieben kleinen Kinder, Batsch, alle tot. Mhm. Das ist,
Ja, das hätte man einfach langsamer aufbauen müssen.
Und das Schlimme ist, die Episode selber, die Serie selber versucht es ja auch noch in der kommenden Episode so ein bisschen zu rationalisieren durch eben Tyrion. Mhm. Dazu kommen wir dann gleich.
Ja. Beziehungsweise zu der Aussage von Dany, die er sagte, also von wegen so, ja, Cersei hat ja die Bevölkerung als Schutzschild benutzt und so. Also hat ja quasi selber die Leute dann zweckentfremdet so und sie wollte einfach darauf nicht einfallen. Und so Dinge, das reicht irgendwie nicht als Erklärung. Ja, nee, aber irgendwie war das alles sehr krude. Also wie gesagt, gerade so dieser ganze Angriff und so, es ging mir einfach alles viel zu schnell und ja, dass sie da irgendwie dann ihren Ausraster kriegt, nur weil dann diese blöden Glocken dann irgendwie bimmeln, wo ich so, das geht dann
die Glocken. So
radikal. Ja.
Ich fand's auch, ich glaube, in der Episode wird 8 bis 10 Mal gesagt, wenn die Glocken läuten, also wird alles gut.
Die Krypta ist sicher.
Und, ja, und ich dachte mir auch immer so, ja, ich glaube, wir haben es schon verstanden. Die Glocken sind ein wichtiger Plotfaktor hier. Das ist schon klar.
Ja, aber was sie am meisten irgendwie angefressen hat, war ja dann auch eben Cersei. Weil im Grunde, was hat sie die ganze Folge gemacht? Sie hat eigentlich nur dann auf diesem blöden Balkon dann gestanden, hat die ganze Zeit nur runtergeguckt. Ich dachte auch so, das ist aber leicht verdientes Geld.
Ja, ja. $1 Million pro Episode.
Ja, ja, dann schnauzt sie kurz mal Gregor Klingan an, so, weil er nicht gehorcht und so. Dann schleicht sie sich dann bei den Klingan-Brüdern vorbei. So vor allem so, macht ihr das mal unter euch aus? Ich gehe mal weg. Läuft dann Jamie in die Arme.
Das war sehr hübsch,
ja. Da was vor. Und dann lassen sie sich dann verbuddeln dann von den Schneien. So. Die war so als übermächtige Antagonistin aufgebaut worden und jetzt ist sie irgendwie nur noch so, ja, eine gut bezahlte Komparse dann gefühlt so und die am Ende dann irgendwie heulen zusammenbricht, wo ich denke, irgendwie war das nicht so ganz würdig für sie und dann halt mit Jamie zusammen irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte irgendwas anderes erwartet.
Ja.
Ich fand ihren Abgang irgendwie nicht so.
Ich möchte jetzt auch nicht die Qualität der Episode oder des Abgangs hier von Jamie und Cersei daran messen, was ich erwartet habe. Aber ich habe tatsächlich mir schon etwas interessantere Szenarien in meinem Kopf ausgemalt. Ich glaube, ich habe es ja sogar einmal formuliert, als wir jetzt hier dieses Tippspiel gemacht haben. Alles hätte ich interessanter gefunden als das, ehrlich gesagt. Also ich meine, Jamie darf hier noch im wahrsten Sinne des Wortes über die Klinge springen, wenn ich es auch so ein bisschen unwürdig finde, dass ausgerechnet im Oberdepp Euron den hier abstechen darf. Wieso er und Bronn überhaupt so eine Präsenz haben in den letzten Momenten hier in der Serie, kann ich mir nur damit erklären, dass eben die Showrunner davon ausgehen, dass es Publikumslieblinge sind. Sind sie vielleicht auch? Ich mag ja Bronn selber sehr gerne. Ich habe ihn, glaube ich, zweimal, zu meiner Lieblingsfigur auch der Staffel benannt.
Ich meine mich auch an sowas zu erinnern.
Ja, ich mag ihn ja unglaublich gerne, aber hier sind sie ja er und Euron komplett überflüssig. Also Bronn taucht nicht auf in Episode 5, muss ich dazu sagen. Aber es ist eben. Es ist armselig und Armelina Hedy bekommt relativ wenig zu tun, war wahrscheinlich auch nicht so glücklich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie sich schon groß geäußert hat, jetzt hier nach dem Finale zu ihrem Abgang. Kann mir aber auch vorstellen, dass sie nicht so happy war. Ja. Wie eigentlich keiner.
Ich habe das Gefühl, sie hatte die ganze Staffel eigentlich nicht so viel zu tun gehabt. Irgendwie hat man sie ja nur ein bisschen reden hören im Thronsaal, dann hat sie ein bisschen Sex mit Juno dann gehabt, dann hat sich über die fehlenden Elefanten beschwert so und ansonsten die Köpfung von Missandei beordert, aber das war es dann auch schon irgendwie gefühlt.
Die Golden Company. Die Golden Company. Die letzten fucking drei Staffeln, entschuldige mal, ging es darum, nicht entschuldige mal in deine Richtung, entschuldige mal an die Serie, ging es darum, wie kriegt Cersei die Kohle zusammen und kriegt die Macht zurück, um die Golden Company nach Königsmund, nach King's Landing zu schaffen. Jetzt sind sie da und dann sind sie weg. Und das ist eben so, genauso wie die Eurons Flotte und die 200 Skorpione, die sie mittlerweile aufgebaut haben, weg. Es ist einfach alles, ich weiß nicht, ist das vielleicht auch cool von der Serie? Ich weiß es nicht. Untergräbt die unsere Erwartungen und macht dabei irgendwas ganz toll Transgressives und wow, hat das total vom Kopf gestoßen, ist dadurch vielleicht sogar meisterhaft kühn in ihrer Machart oder ist das einfach nur dummes Getrolle?
Ich fand's einfach nur dumm.
Ja, dass sie gesagt haben, hier, wir haben all diese dramaturgisch essentiellen Elemente und sagen jetzt einfach mal hier, cut, die sind alle komplett irrelevant. Weil wir haben einen Drachen und der schmilzt Burgmauern wie eine Kerze im Sommer draußen auf dem Tisch.
Ja. Also wie gesagt, überall war ja Seefeuer gelagert, von daher hätte er einfach, sie hätte locker mit den drei Drachen dann so ganz am Anfang dahin einfach direkt hinfliegen können. Sie hätte nicht mal die Anzalit gebraucht, sie hätte nicht mal die Dothraki gebraucht. So, wozu? Wozu? Die waren völlig überflüssig. Und selbst die Nordmänner, so, sie sind zwar dann durch die abgefackelten Straßen gelaufen, so, aber großartig gerissen haben die ja gefühlt nichts. Nee. Also im Grunde hat ja Daddy die ganze Arbeit gemacht, deswegen dachte ich auch so, okay. Und John ist dann irgendwie so treu doof und lässt das dann irgendwie geschehen. Hat dann am Ende auch keine Macht, so, weil dann grauer Wurm dann auch so ein Blutrausch ist und dann auch einfach alles niedermetzelt, was geht. Ich meine, macht ja auch irgendwie Sinn, weil ja Missandei geköpft wurde, aber weiß ich nicht, irgendwie war das alles ein bisschen sehr, sehr schräg.
Ja, positiv.
Also konnte selbst der Clegane Bowl das nicht so irgendwie.
Ja, ich wollte gerade sagen, Clegane Bowl war, ich fand ihn, ich benutze das Wort ungerne, aber in dem Fall erlaube ich es mal. Ich fand den angenehm trashig. Also es war so, es war einfach
nicht so lustig,
albern, aber es hat mir Spaß gemacht. Es war wirklich wie so ein italienisches Conan Ripoff aus den frühen 80ern in Hochglanzästhetik.
Ja. Nee, hier ist der Matthias, von dem wir auch noch Fanpost bekommen haben, so, mit dem hatte ich ja zwischendurch immer wieder geschrieben. Und dann hatten wir auch irgendwie so beide so rumgewitzelt von wegen so, es hätte nur noch irgendwie so Heavy Metal oder Musik darunter gefehlt sozusagen.
Ja.
Und dann hätte es irgendwie so ein 80er-Jahre-Video sein können.
Ja.
Also hätte ich es auch durchaus gekauft. Und ich mag ja Rory McCann unglaublich gerne. Und er hatte ja auch durchaus Spaß mit der Szene auch gehabt. So. Und zumal er dann der den Gregor Klegan dann spielt, der Isländer, so, der ist ja eigentlich so ein total lieber, so, aber er weiß auch ganz genau so, okay, er hat sich immer nicht so getraut, wirklich so zuzugreifen an der Kehle, so, weil er weiß, der ist einfach mordsstark so und er könnte ihm locker irgendwelche Knochen brechen. Und, also ich könnte mir vorstellen, vom Dreh her war es durchaus spannend, so, aber irgendwie, ja, wobei ich den Moment zwischen ihm und Arya eigentlich ganz schön fand, so dieses dann so, wo sie wirklich ganz offen ihm dann dankt und sie dann von ihrem Killerplan dann abkommt. Irgendjemand hatte mal geschrieben, so, das wäre jetzt Hardcore Mansplaining gewesen, was ich jetzt so nicht wahrgenommen habe, aber
ja.
Naja.
Noch was Positives, Ramin Djawadi hast du erwähnt, ich finde hier seinen Score wieder total herausragend. Ich finde es
also
besonders.
Also gerade in der Folge war es heftig, also der hat ja dann mit diesem Kontrabass ja so ein bisschen so herzschlagmäßig da was gemacht. Das war schon richtig Hardcore-Gänsehaut. Ich habe den Track ja nochmal nachträglich gehört, wo ich auch so dachte, also das zieht sich ja wirklich alles in dir zusammen, aber es hat den gewünschten Effekt, also das passte schon sehr, sehr gut.
Also ich glaube, mir tut es fast ein bisschen leid, dass wir so auch in unserem Rewatch der ersten Staffeln so seine künstlerische Leistung immer so ein bisschen vergessen haben oder in den Hintergrund trat und nicht ausreichend gewürdigt haben. Aber ich finde, also insbesondere jetzt hier so Staffel 6 aufwärts, fiel mir extrem auf, wie stark sein Score doch ist. Und auch hier, was er macht, ist hier nicht revolutionär neu, aber er variiert auch so bestehende Themes ganz toll. Und diese Variation von Reigns of Castamere, die gespielt wird bei Cersei und Jaimes Tod, lässt mich fast vergessen, wie blöd ich die Szene fand, weil der Score einfach so gut ist.
Ja.
Und die Action ist natürlich spektakulär, muss man sagen. Also wer wirklich einfach nur auf Transformers im Mittelalter steht, der kommt ja auf jeden Fall auf seine Kosten und es ist super blutig. Also ich weiß nicht, ob du diese, ich glaube Stars, die lief auf diesem Pay-TV-Sender Stars Spartacus-Serie kennst, die von Sam Raimi produziert wurde. Erinnert mich ein bisschen daran, weil da werden irgendwie auch alle in jeder Episode irgendwie Geschlechtsteile abgetrennt und Körper gespalten, das ist alles ganz furchtbar und die Serie basiert nur so auf ihrem blutigen Gekröse, also auf der Schauwert und das hat mich sehr daran erinnert, wenn die irgendwie Oberkörper in der Mitte durchtrennt werden, dachte ich mir, okay, das ist selbst für Game of Thrones eine Menge.
Ja, aber ich fand es ja durchaus gut von der Inszenierung her, dass man ja dann, irgendwann sieht man ja auch den Arya durch die Straßen laufen,
ja.
Dass man ja wirklich dann auch mal das Ausmaß der Zerstörung mitbekommt vor Ort. Also irgendwo hatte ich dann auch gehört, so, da waren so ein bisschen diese 9-11-Assoziationen dann irgendwie hochgekommen, so, wo manche meinten, das wäre geschmacklos gewesen, aber ich dachte mir so, eigentlich passt das schon. Also ich meine, das ist ja klar, wenn da so ein Drache so durchwütet, dass es dann nicht alles so fancy ist und so, das ist ja klar. So, und das ist nun mal dass wir natürlich diese Bilder getriggert bekommen, so, das ist einfach jetzt unserer Zeit geschuldet. So, dafür kann dieses Szenario in dem Sinne ja nichts. Also mir ist das nicht sauer aufgestoßen, sagen wir es mal so.
Nee, geht mir auch so. Aber wir sind eben auch räumlich und kulturell ein bisschen weiter davon weg. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es einige Leute mehr berührt. Ich fand insbesondere jetzt die Leistung einfach, dass sie diese Sets, die man ja noch so kennt aus dem, ich glaube ursprünglich, wo war ja Königsbund, stand ja die Sets oder der Schauplatz, der Drehort in Kroatien und dass sie das so nachbauen konnten, dass es eben wirklich so aussieht wie Anno einst im Natura und eben diese ganzen Sets hatten, jetzt diese in Schutt und Asche legen konnten, das ist schon, also ich sag's gerne immer wieder, ich möchte das auch nicht falsch verstanden werden, ich weiß diese Leistung schon durchaus zu würdigen, da steckt eine Menge Geld und eine Menge Arbeit offensichtlich drin und nicht umsonst hat es jetzt 2 Jahre gedauert, bis wir eine neue Staffel bekommen haben, das ist wirklich grandios gemacht, aber eben zu welchem, ja, egal.
Ich glaube, wir wissen, was du meinst,
ja.
Also ich glaube, dass ich mir gar nicht so retten kann.
Wollen wir über die Iron Throne reden, das Serienfinale?
Ja, ich glaube, das müssen wir tatsächlich. Wir kommen nicht drum rum.
Wir schicken mal vorweg einen Brief, den wir, Hörermail, die wir bekommen haben, einen Rahmen, den wir bekommen haben von Matthias Schifferings und ich lese mal leicht verkürzt vor. Erstmal, die letzte Folge hat mir im Großen und Ganzen sehr gut gefallen, mal abgesehen davon, dass fucking Bran, ich sitze nur dumm rum, König geworden ist, ich zitiere hier nur. Aber auch das war letztendlich konsequent. Mir hat das Ende von Jon, der wieder zur Mauer geht und Ghost trifft Arya, die Entdeckerin wird, und Sansa, die Queen des Nordens, wird sehr gut gefallen. Auch visuell war das schon ziemlich schön umgesetzt. Aber es gibt die Szene in dieser allerletzten Folge von Game of Thrones, die Szene, wo Tyrion erklärt, warum es für ihn selbst und auch für den Zuschauer so leicht war, Daenerys Grausamkeiten zu akzeptieren, weil sie diese Grausamkeiten Menschen antat, die selber grausam waren. Irgendwann kommt Dani jedoch zu einem Punkt, wo sie auch unschuldige Menschen tötete und es nicht mehr einfach damit zu rechtfertigen war, dass dies ja angeblich im Sinne einer größeren gerechten Sache geschieht. Aber genau das hätten D&D, also Benioff und Weiss, viel genauer erzählen müssen. Mann, HBO hätte ihnen doch noch 10 Folgen mehr finanziert.
Wow. Ja, genau, das, was wir ja schon meinten.
Richtig. Ja, du hast nicht so nett, über George R. R. Martin zu sagen, aber das ist vielleicht gleich, wenn wir zu unserem Resümee kommen über die Serie. Okay, wie ging es dir mit The Iron Throne so emotional? Die Serie war vorbei, was hast du gefühlt? Oder nicht?
Ja, gute Frage. Wie habe ich mich gefühlt? Also, ich hatte eigentlich ein verhältnismäßig positives Gefühl. Also, man muss wirklich dazu sagen, ich habe tatsächlich vorher schon relativ viel gewusst, was in dieser Folge passiert, weil ich tatsächlich einen Leak gefunden habe, der auch schon die Folge 4 und 5 dann auch ziemlich detailreich aufgelistet hat, wo ich schon dachte so, oh, okay. Und ich konnte da meine Neugierde nicht so an mich halten, so habe das natürlich dann gelesen. Und habe dann geguckt, so, okay, was wird denn da alles aufgelistet? Und da dachte ich schon so, huch, okay. Also dann eben die Sache mit Bran und so, das wurde ja schon alles aufgeführt, so, dass Danny gekillt wurde, das dachte ich mir schon, aufgrund dem, was wir ja schon vorher gesehen haben. Und mit Bran, so, da hatte ich ja zumindest so ein bisschen Zeit, das so sacken zu lassen, weil den hatten wir, wie das Tippspiel ja, glaube ich, dann auch ziemlich aufschlussreich gezeigt hat, hatten wir ja überhaupt nicht so auf dem Schirm, so richtig. Und ja, also für mich dann so, also so gerade so die erste Phase hat eigentlich schon relativ gut funktioniert, ja, wo er dann eben Tyrion dann durch diese wirklich zerstörte Stadt dann geht und wo er dann Danny dann konfrontiert, dann die Nadel weg, also dann so das sein Zeichen der Hand dann irgendwie wegwirft und so, das hat schon alles gut funktioniert. Aber zwischendurch war dann das Pacing wirklich sehr, sehr merkwürdig. Und dass dann irgendwie Danny dann doch verhältnismäßig schnell gekillt wurde, dachte ich auch so, okay. War dann so ein bisschen sehr frisch. Und dann ist dann dieser super harte Cut dann irgendwie so, wo er dann irgendwie so geführt Wochen später, dann gibt es ja dann diese...
Ja, die Bärte sind länger, genau, ja.
Ja, dann gibt es ja diese Ratssitzung. Und je mehr ich über diese Ratssitzungsszene dann denke, desto weniger macht es irgendwie Sinn. Und das zieht sich dann so weiter. Und dann ist dann halt so eine ganz krude Mischung zwischen... Ja, wir haben gerade eine Tyrannin ermordet und hey, wir machen jetzt gerade Witze darüber, über einen, der versucht, irgendwie eine Königsansprache zu halten und dann einfach nur des Platzes verwiesen wird. Also das passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Und na gut, diese Szene, wo Danny eben gekillt wurde, das hat für mich einfach nicht emotional funktioniert, weil ja einfach die ganze Love Story für mich ja schon so...
Ja.
Ja, und das dann schon immer noch hadert. So, da dachte ich auch so, Mensch, das Kind dann so... Da, dass dann sowohl Arya als auch Tyrion dann sagen von denen so, du solltest vielleicht mal darüber nachdenken, so, ob du ihr wirklich so treu ergeben bist oder nicht. Das war irgendwie alles ein bisschen sehr krude.
Ich hatte also keine große emotionale Wallung am Ende der letzten Episode. Das war ab einmal vorbei und meine Frau sagte nur, jetzt ist aber auch gut. Und wir machen den Fernseher auf.
Ich mich durchaus für die Stark-Kinder gefreut habe. Also gerade also eben mit Arya, Sansa und so. So das, das fand ich doch schon eigentlich ganz schön so. Und ich mochte tatsächlich die Szene, wo ja das erste Mal der kleine neue Rat dann irgendwie tagt und so. Ist natürlich super Slapstick, aber irgendwie mochte ich diese Figurenkonstellation. Irgendwie hatte ich da Freude mit, auch wenn ich weiß, dass George R. Martin die wahrscheinlich so nie zusammenstellen würde. Aber ja, also dass dann Bran letztendlich dann gekrönt wird, so, ich meine, klar, die Argumentation ist völlig banale, wenn man so drüber nachdenkt sozusagen, aber die Tatsache, dass Bran dann König wird, finde ich jetzt persönlich gar nicht so abwegig. Also ich könnte mir da tatsächlich vorstellen, dass George R. Martin sich das auch tatsächlich so im Großen und Ganzen überlegt hat, dass er das hat.
Ja, doch, stimmt, klar. Ich denke auch, er wird zu einem ähnlichen Ende kommen, aber wahrscheinlich auf einem etwas eleganteren Weg, wobei ich mir nicht so sicher bin, dass er jemals diese Bücher schreiben wird. Also,
ich glaube auch nicht. Ich glaube, das würde einfach so für mich sich ad acta legen und den Landeten dann so quasi seine Fantasie lassen. Also, ich wünsche ihm natürlich ein schönes, langes Leben, so, aber ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt einfach sagt, so, wisst ihr was?
Unser Hörer Matthias, der uns geschrieben hat, der drückt es ja so aus. Irgendwie bleibt nur die Hoffnung, dass der Dicke die Geschichte so zu Ende schreibt, dass es wirklich befriedigend und nachvollziehbar bleibt. Ja.
Ich glaube, das wird nie kommen.
Ich bin mir auch nicht so sicher. Ich muss...
Der hat ja so viele andere Projekte parallel jetzt am Laufen, die anscheinend ihm gerade mehr Aufmerksamkeit zugutekommen als jetzt die Bücher.
Ich hatte ich muss sagen, es war ein bisschen trist. Ich hatte kaum eine emotionale Reaktion auf irgendwas, was da passierte. Ich habe vieles, was jetzt in Staffel 8, aber teilweise auch schon in Staffel 7 passierte, als großes Fuck you seitens der Showrunner wahrgenommen, im Sinne von, wir machen jetzt eh, was wir wollen. Wir geben einen Scheiß auf Charakterentwicklung oder auf das, was wir vorher mühsam aufgebaut haben. Ganze seasonlange Handlungsstränge, die einfach mal über Bord geworfen wären, weil sie eben nicht mehr in die Serie passen. Und kleine Nebenfiguren, die plötzlich so zu Tanzbären werden, weil sie angeblich Publikumslieblinge sind, wie Bronn, der immer wieder reingucken muss, wo er nichts zu tun hat. Und ehrlich gesagt war es mir dann am Ende auch wurscht. Es war mir wurscht. Es war mir egal. Also es war mir nicht egal. Ich habe das jetzt schon mit Neugierde mir angesehen und dann eben auch Sansa da reden hören und dachte, ja klar, gut, dass sie eben Unabhängigkeit des Nordens einführt. Wieso tut's denn sonst keiner? Also
das hat mich auch gewundert, so von links, ach, das wird einfach so abgesegnet von allen, so, obwohl ja, ich glaube, Yara hatte ja noch irgendwie zuvor mit Danny auch irgendwie noch verhandelt, von wegen so, hey, ich will
genau,
die Insel sollen unabhängig werden.
Es ergibt keinen Sinn und ich glaube, es macht da einfach, ich glaube einfach, um auch ein bisschen den Frust zu verstehen, den wir haben, vielleicht nicht in gleichem Maß, ich kann es jetzt schwer einschätzen, aber eben, glaube ich, auch wirklich so Hardcore, also Intensivgucker der Serie haben, muss man die Serie eben auch, das, was man sieht, da schon ein bisschen hinterfragen. Ich habe auch so das Gefühl, so emotional, unmittelbar, also ergibt das schon alles Sinn. Du siehst diese Szene und denkst dir so, ja, okay, ja. Ist ja eigentlich ein schönes Ende. Also wir nähern uns der Demokratie oder zumindest, ja. Wir sind auf halbem Wege dahin. Aber da fängt man eben an, darüber nachzudenken und denkt sich, wie Yara, die vorher mit Daenerys paktiert hat, ist irgendwie fein mit allem. Der Prinz von Dorne, ja, der ja, der namentlich nicht genannt wird. Genau, Grauer Wurm lässt sich von seinem Gefangenen den Mund verbieten und schickt ihn dann am Ende halt quasi weg. Also sagt am Ende noch so, jetzt hast du aber genug geredet. Und Tyrion so, noch ein Satz. Sagt dann ungefähr 100 Sätze. Und am Ende geht Grauer Wurm da raus mit, okay, ich mach mich da mal ab.
Ja, wie gesagt, ab da macht es eigentlich überhaupt gar keinen Sinn mehr. So, wo ich auch so denke, er stellt doch die Bedingungen. Ich meine, im Grunde genommen haben er und die Unsullied haben jetzt gerade King's Landing in der Hand sozusagen. Die anderen sind ja quasi nur zu Gast dann da. Und dann holt dann Tyrion dann so eine Rede. Ich meine, das ist ja schön, dass er mal wieder Monologe halten darf und so. Und dass er auch wichtige Sachen sagen darf in der Theorie. Und auf einmal beschließt er dann so, ja, von heute an so wird es keine Erbschaftsmonarchie mehr geben. So, und alle nicken das einfach nur ab. Das Ganze hatte eigentlich so vom Feeling her sowas wie, wir bestimmen einen Klassensprecher und keiner will. Also so fühlte es sich das irgendwie an, wo ich denke, warum will denn dann keiner irgendwie was machen? So? Und ich fand dann auch den Satz dann natürlich von Bran aus sehr, sehr merkwürdig, so dieses dann so, ja, was glaubst du, warum ich den weiten Weg gekommen bin? Da kann ich natürlich absolut nachvollziehen, dass dann alle sich denken so, oh mein Gott, der wusste das schon alles im Voraus. Er hat quasi die Stadt geopfert, damit er König werden kann, dass er so weit in die Zukunft gesehen hat. Bladidadida, also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also, so wie ich das ja verstanden habe, kann er ja nicht in die Zukunft sehen. Ich glaube, er kann nur irgendwelche Fragmente sehen, aber er sieht das Gesamtbild nicht, sondern er ist in der Retroperspektive. Oder habe ich da irgendwas missverstanden?
Nö, ich glaube schon richtig so. Ich glaube, die Serie gibt sich auch nie wirklich die Mühe, das genauso zu erklären. Also, wieso sollten wir es? Also, über die Hodor-Geschichte streiten sich ja auch noch die Geister. Also.
Ja, das hatten wir ja auch schon.
Scheiden sich die Geister, Entschuldigung. Ja.
Also ich kann persönlich tatsächlich mit Bran als König dann durchaus leben, weil eben, dadurch, dass er ja dieses sehr, ich sag jetzt mal, autistische dann auch irgendwie hat, hat er dann eben nicht so diese Anflüge wie jetzt ein Robert Baratheon, der eigentlich nur durch die Gegend saufen will.
Oh, also, keinen Bock auf Entschuldigung, aber diese Rationalisierung mit, ja, er hat keine Machtansprüche oder irgendwie wird nicht das Reich bis in alle Ewigkeit beherrschen, weil er hat nicht die Möglichkeit, Nachwuchs zu zeugen. Also dieses ganze, es sind alles für mich fadenscheinige Argumente, die Tyrion hier anbringt, die eben gut klingen, weil sie eben aus dem Mund eines sehr fähigen Darstellers, Peter Dinklage, kommen und eben also alles sehr toll inszeniert ist und dann eben um ihn rum ein Dutzend Menschen sitzen, die ganz wichtigtourisch nicken und gucken. Und wir eben das auch vorher nochmal so haben kontrastiert mit eben der Unfähigkeit hier von Edmund Tully, der eben nur Schwachsinn redet, bis er dann eben halt ich glaube, von Sansa zurechtgewiesen wird. Und dadurch wirkt eben Tyrion noch mal schlauer. Aber klar, wenn man nur ansatzweise darüber nachdenkt, was da gesagt wird, ist das okay. Ich kann auch mit Bran leben, so soll es nicht klingen. Also ich kann damit leben, weil es mir egal ist, weil die Serie ist mir egal. Also die Figuren sind mir egal. Ich möchte einfach nur noch unterhalten werden, oberflächlich. Aber
für mich war es einfach so vom Kontext her, also gar nicht so sehr, was Tyrion gesagt hat, die Story und sonst irgendwas. Die anderen hatten auch alles tolle Stories, also so ist es ja nicht.
Ja, Bran hat gute Geschichten zu erzählen, deswegen ist er als König maximal trotz fachlicher Uneignung geeignet.
Also. Ja, nee, also für mich war es eigentlich dann eher das Ausschlaggebende und ich glaube, da haben D&D dann einfach sowas Grundlegendes dann irgendwie dann verpasst und so, dass sie einfach sie hätten einfach hervorheben müssen, so dadurch, dass er dann eben so über den weltlichen Sachen dann irgendwie steht, dadurch hat er dann eben nicht diese Anflüge von wegen, er wird dann zum Psychopathen oder ist er machthungrig oder sonst irgendwas, dass das alles für ihn keine Rolle spielt, sondern dass er dann einfach derjenige ist, der alles überblicken kann und dadurch dann auch ein gewisses Gleichgewicht halten kann. Also ein bisschen so wie so ein Zen-Meister oder so ein Jedi-Meister, der dann einfach so über den Sachen steht und dann haben die ja eben diesen kleinen Rat, so die mehr oder minder alles so lenken. Ich meine, das ist ja mit unserer Regierung hier auch nicht so viel anders. Wir haben ja unseren Bundespräsidenten, der zwar de facto dann die Macht hat, aber im Grunde genommen delegieren die unter ihm dann das alles und er ist dann derjenige, der eben so beschwichtigend wirken will. Und das war für mich immer so die Funktion für Bran jetzt. Also von da, dass er gar nicht so richtig als König agiert, sondern einfach nur so, ja.
Es wirkt rückblickend schon offensichtlich tatsächlich, dass Bran jetzt König ist, weil er halt die bequemste Lösung ist, auch für die Showrunner. Ich glaube, jede andere Wahl wäre kontrovers gewesen, weil man gesagt hätte,
Dany und John hätten überhaupt gar keinen Sinn gemacht.
X ist zu dumm, Y ist zu korrupt, Z ist zu inkompetent und bei Bran sagt eben jeder, ja doch, der hat ja kaum etwas Böses gemacht, also relativ wenig, er kann nicht mehr wegrennen. Er kann keinen Nachwuchs zeugen, er neigt nicht zum Wahnsinn, also warum nicht?
Also wenn John tatsächlich König geworden wäre, das hätte ich dann auch nicht akzeptiert. Ganz ehrlich, das wäre dann schon ein bisschen sehr on the nose.
Ich möchte mal kurz zur ersten Hälfte tatsächlich zurück, weil du hast angedeutet, dass du auch was Schönes, eine schöne Theorie hast zum Einschmelzen Thron. Und ich muss, um das kurz einzuhalten, wollte ich tatsächlich sagen, ich fand The Iron Throne nicht gut. Es ist keine gute Episode. Es ist eine okayische Episode, in meinen Augen, nur meine Meinung, die sich teilt in, ich finde, eine relativ gute tatsächlich erste Hälfte. Ich fand die recht stark für das, was es ist. Also das, was mir die Serie dann noch geben kann, zu dem Zeitpunkt gibt sie mir. Und ich fand es einfach nur eine logische Fortsetzung von dem, was wir eben sehen in der Episode zuvor. Das war zumindest nicht so inkonsequent, wie vieles das vorher war, wo es dann einfach hieß so, ja, wir haben euch das gezeigt. Fuck you, jetzt machen wir was völlig anderes. Also es war schon, finde ich, ein logisches Ende dieses Handlungsstrangs, die man vielleicht besser hätte auf 6 Episoden statt anderthalb verteilen sollen, aber sei es drum. Ich fand es durchaus okay. Ich fand ihn auch visuell relativ großartig. Also diese ganze hier Lady Riefenstahl-Ästhetik, die ja auch George Lucas und alle möglichen anderen Filmmacher, Kurosawa und alle möglichen adaptiert haben für ihre Filme, auch nicht schlechter, wenn Daenerys vor ihren Truppen steht, als Darth Vader-Verschnitt. Das ist schon visuell alles so beeindruckend, aber gut, kann mich auch nicht darüber hinwegtrösten, dass sie eben ja quasi Daenerys der neue Hitler ist, was ganz furchtbar ist, und Grauer Wurm der neue Goebbels, das ist ganz schrecklich, aber das ist eben leider die Serie, die es geworden ist, und ich muss irgendwie damit leben, und in dem Kontext fand ich es dann okay. Also, sagen wir mal so, ich hab ein wirklich schlechtes Buffet vor mir, und da ist irgendwas drin, was ich okay finde, Nudeln ohne alles, und dann sage ich mir, ja, okay,
interessanter Vergleich.
Besser als das verfaulte Obst und den stinkenden Kohl von vorgestern daneben. Und jetzt zum Thron.
Entschuldigung. Jetzt zum Thron. Ja, es wurde ja auch ganz viel und heiß diskutiert, so von wegen so, ja, ist der Drache so schlau, dass er tatsächlich so die Symbolik des Throns dann irgendwie versteht und deswegen abfackelt. Das glaube ich nicht. Ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, dass es in dem Moment eher eine typisch animalische Reaktion war. Also ich hatte irgendwann mal eine Reportage gesehen über einen Hundetherapeuten. Also ich muss jetzt leider auf das Thema Hund irgendwie drauf kommen, um das meinen Ansatzpunkt
bitte, zu bitte, bitte.
Wo es dann irgendwie darum ging, das war ein relativ kleiner Hund sozusagen, und der hatte irgendwie eine Tendenz, dann irgendwie sich selber dann irgendwie zu verletzen und so. Und es stellte sich dann raus, dass dann dieser Hund tatsächlich Aggression gegenüber dem neuen Herrchen dann hatte. Also der Hund gehörte eigentlich der Frau, aber das Herrchen kam dann irgendwie neu dazu. Und irgendwie konnte dann dieser Hund seine Aggression nicht gegenüber dem Herrchen ausleben. Und davon hat er angefangen, sich selber dann zu verletzen. Und ich glaube, in dem Moment hat Drogo und sowas Ähnliches gemacht. Nur in dem Fall, dass er nicht sich selber verletzt hat, weil er halt pissig auf Jon ist, sondern er hat dann quasi seine Aggression einfach auf den Thron dann irgendwie rübergeschleudert. Hm. Weißt du, was ich meine?
Ja, verstehe.
Also das ist dann jetzt in dem Moment keine intellektuelle Entscheidung, sondern in dem Moment wirklich eine sehr instinktive, so von wegen, oh, ich habe jetzt aufgestaute Wut und so, weil meine Mama ist gerade erdolcht worden oder auf jeden Fall nicht mal lebendig. So der Mufasa-Moment, so von wegen so stups, stups, lass uns nach Hause gehen. Und er kann anscheinend John nicht direkt angreifen. Ich weiß nicht, ob es jetzt einfach daran liegt, weil er tatsächlich ein Targaryen ist, ob er das irgendwie spürt oder sonst irgendwas und er ihn deswegen nicht angreift und so. Auf jeden Fall war es für mich irgendwie in dem Moment so eine Art Übersprungshandlung.
Ja.
Ich habe das Gefühl, das war ein Aspekt, den bisher noch keiner irgendwie so thematisiert hat.
Ja, ist gut.
Was mich gewundert hat.
Nee, das gefällt mir gut. Ich meine, mir mit der Throneinschmelzung so ein bisschen den Sinn und Zweck dieses Moments in der ersten Episode der achten Staffel herbeirationalisieren zu können, indem eben da Drogon Daenerys und Jon beim Küssen zusieht und sich denkt, ja, die lieben sich wirklich und er tötet sie, weil er sie so liebt und pipapo und eben doch ein sehr, sehr schlauer Drache ist, ein Drache mit Gefühl, eben ein sehr sensibler Drache, ein sehr empathischer Drache und eben daher den Thron einschmilzt, so quasi, um diesen Frust abzulassen, natürlich diesen Hass, diese Wut, die er eigentlich auf John hat, aber weißt du, dafür müsste man ein bisschen tief in die Drachenpsychologie eintauchen, was ich nicht will. Ich mag deine Erklärung sehr, sehr viel lieber.
Das ist ein schönes Wort.
Das Erschreckende ist, ich glaube, wir beide, insbesondere du, hast dir darüber mehr Gedanken gemacht als Benioff und Weiss.
Ich glaube, weiß ich nicht, aber zumindest habe ich so meine Schlüsse gezogen aus dem, was ich gesehen habe.
Das würden
Sie es anders erklären, aber.
Aber das ist für mich ja eben der gute Teil der Episode und dann kommt der ganze Käse und der ist eben auch für mich ehrlich gesagt nicht mehr viel zu holen. Es gibt auch so kleinere Momente, die ich ganz süß finde, dass John hier nochmal Ghost, also Geist, hätscheln darf, sein Schattenwolf. Ich finde, Sansa hat ein tolles Kostüm als Königin des Nordens, sieht Bombe aus.
Kostümporn. Ich liebe dieses Kostüm, das ist so der Hammer. Vor allem, wenn man sich mal die Details anguckt, weil wie gesagt, du hast ja dann diesen gräulichen Stoff dann so und das sind ja tatsächlich so Blätter und dann hat sie in den Ärmeln nochmal diese rötlichen Blätter, also wie dieser Götterbaum dann so. Und dann denkst du, oh mein Gott. Und dann die Krone, das sind ja quasi so zwei Schattenwölfe ineinander greifen so. Und dann denkst du so, yes, yes. Also da hat sich die Michelle Clapton auf jeden Fall sehr viel Gedanken gemacht. Das finde ich großartig. Und
ja, immer, cool. Das hat sogar mir gefallen als Line, aber.
Geht mir das Herz auf und bin so, ja, und das ist so schön. Und ja, aber.
Auch der Moment da, wo.
Entschuldigung. Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das im Podcast gesagt hatte, aber ich hatte ja noch so gewitzelt von wegen so, bestimmt am Ende wird John einfach mit Tormund und Geistern irgendwo abhauen, so, aber ich hätte nicht erwartet, dass die tatsächlich kommen, dann jenseits der Mauer dann irgendwie verschwinden.
Ganz hübsch fand ich auch noch den Moment da, in dem, oder es sind zwei kleine Momente, glaube ich, in denen Brienne da Jaime's Tat niederschreibt, in diesem.
Das ist so das Meme geworden, das ist der Hammer.
Ja.
Ich hatte irgendwie so eine Bilderfolge gesehen, so, wo dann immer gezeigt wurde, wie sie schreiben, dann wurde immer so drüber gelegt, was hat sie denn alles reingeschrieben? Unter anderem so von wegen so, ja, und dann ist er zu seiner Königin gegangen so, und hat ihr gesagt, so, Brienne ist so eine heiße Frau und hast du nicht gesehen, also so, völlig der Schmarrn, aber es war so mega lustig, weil die hätte ja sonst irgendwas da reinschreiben können als neue Lord-Kommandant.
Der Moment ist auch nicht verdient, aber er ist okay so für sich. Das, und damit muss man ja leben. Ich glaube, Nils hat, glaube ich, dazu noch unser gemeinsamer Podcaster-Kollege und Freund Nils hat dazu, glaube ich, noch einen schlauen Tweet geschrieben, der das so alles so ganz schön zusammenfasst. Ja, von der Cinecouch. Es ist eben auch wieder so einer von vielen wirklich tollen Momenten, die dramaturgisch überhaupt nicht zwingend sind. Die kommen einfach so und die sind schön. Mhm. Und ich fand den Moment auch sehr, sehr angenehm. Aber wenn man eben an den letzten gemeinsamen Moment zurückdenkt zwischen Brienne und Jaime, denkt man sich schon so, ja. Ich weiß nicht. Und noch schlimmer wird es ehrlich gesagt, wenn man diese Story, hast du das gehört, was David Nutter, der Regisseur der vierten Episode im Interview dazu gesagt hat, wie sie Gwendoline Christie zum Heulen gebracht haben?
Nee.
Da gibt es ja diesen Lost in Translation Moment, in dem er ihr noch irgendwas sagt und man hört sie eben nicht, weil die Kamera dann eben weit weg ist in der Totalen. Und er hat Nikolai Coster-Waldau gesagt, bevor du aus Pferd steigst, sagst du Gwendoline, ich liebe dich nicht mehr.
Oh nein.
Oder sowas wie, ich habe dich nie geliebt. Also auf jeden Fall etwas ganz, ganz Furchtbares. Und dann, die Tränen bei der Schauspielerin noch leichter laufen ließ. Und in dem Kontext, ich habe dieses Interview gelesen und sehe dann eben zwei Episoden später, wie sie dann ganz vor sich hin schmachtend dieses Buch da schreibt und denke mir, ja, nein. Nein.
Ich hatte das Gefühl, sie war da eigentlich sehr gefasst in dem Moment, als sie das runtergeschrieben hat.
Ja, vielleicht auch das. Und ich meine, klar, das ist jetzt auch zu viel Meta-Wissen und das ist eben auch manchmal einfach nicht nützlich, muss man sagen. Was tatsächlich nützlich ist, ist tatsächlich diese ganzen Leaks zu lesen, weil ich glaube, dann kann man wenigstens nicht mehr unangenehm überrascht werden. Ich wünsche mich, hätte auch einige...
Ich konnte mich tatsächlich mental darauf vorbereiten.
Ja, das habe ich von ganz vielen gehört, von wegen, ich hätte es gerne vorher gewusst, dann hätte ich mich nicht so ärgern müssen. Also und ich glaube auch, nach Episode 5 habe ich von vielen, vielen, vielen Menschen gehört, Leuten, die professionell schreiben, aber auch so aus meiner Twitter-Bubble und auch im echten Leben, ich habe mich sofort auf die Leaks gestürzt, weil für mich war relativ klar, was jetzt passiert und ich habe keinen Bock gehabt, mich nochmal so zu ärgern wie über diese Daenerys als Evil Overlord-Nummer. Und ja, dann endet eben die Episode und das war alles eine schöne Momente, aber wir haben eben, ja genau, diesen angedeuteten Racheakt von Arya in Episode 5, aus dem gar nichts wird, an Cersei.
Es verpuffte einfach irgendwie.
Warum genau ist der ja maximal ungeeignete Bran aufgrund seiner guten Geschichten so geeignet als Königherrscher der 7 oder jetzt 6 Königreiche? Drogon und der eiserne Thron, ja. Warum wird Grauer Wurm...
Zerfällt leider, je mehr man drüber nachdenkt.
Ja, warum wird Grauer Wurm von Tyrion ruhig gestellt und abkommandiert? Was genau macht Sir Bronn von Rosengarten in der letzten Staffel? Wieso fordert Sansa als einziger ein unabhängiges Königreich ein? Wieso heißt Erzmeister hier Aebros Geschichte von Westeros jetzt nach Sam... von Sam benannt, A Song of Ice and Fire? So ein lustiger Meta-Gag und Tyrion kommt nicht mal drin vor. Weißt du, fuck you, Entschuldigung, das ist dummes Getrolle, das ist einfach nur diese augenzwinkernden Momente, die ich hasse. Ich find's in anderen Serien okay, aber wir gucken hier eben nicht, weiß ich nicht, Community oder sowas. Oder Who's the Worst oder How I Met Your Mother, whatever. Das ist Game of Thrones und ich finde es echt blöd. Und das fand ich schon blöd, als Davos auf Gendry trifft und, na, hast du lange gerudert, ja. Und irgendwie diese Mimification der ganzen Serie nervt mich dermaßen. Und das ist, die letzte Episode ist voll davon. Ich hatte einfach keinen Bock mehr irgendwann. Und dann, ja, leider könntest du die schönen Momente auch nicht retten. Ich werde wohlwollender sein, keine Sorge, liebe Leute, Menschen, die uns jetzt auch zuhören, wenn es um die ganze Serie geht, wir werden gleich noch so ein Gesamtresümee ziehen. Keine Sorge. Ich bin jetzt auch mit meinem Rant zu Ende.
Gut, sprich dich aus. Dafür ist ja der Podcast da. Also, das ist unsere Gesprächstherapie.
Was sollen wir jetzt so machen? Wir haben noch ein Tippspiel. Wollen zum Tippspiel?
Ja, stimmt, das wollen wir ja mal auflösen. Das war wirklich sehr aufschlussreich. Also, was ich schon mal sehr amüsant fand, war ja dann, wir hatten ja unter anderem auch die Frage gestellt, von wegen so, wer beendet die Serie jetzt, Herrscher der 7 Königslande?
Ja.
In dem Fall ist es ja jetzt 6. Aber wir haben uns darauf geeinigt, so, das konnten wir ja vorher nicht wissen von der Entwicklung her. Wir lassen es quasi auf den allgemeinen Herrscher des Ganzen. Und es haben tatsächlich nur 2 Leute auf Bran getippt.
Ja. Die möchte ich auch nochmal gerne hier erwähnen namentlich, das sind nämlich Dirk und Thorsten. Ich lasse mir die Nachnamen weg, weil ich nicht weiß, wie weit die Herren damit d'accord sind, dass wir hier ihre ganzen Namen nennen. Aber herzlichen Glückwunsch dafür. Leider sind sowohl Dirk als auch Thorsten in der Gesamtpunktewertung so weit weg von einem Sieg, wie es nur eben sein kann. Also tut mir leid.
Aber zumindest der Ehrensieg sei euch auf jeden Fall gegönnt.
Ja, ich finde das schon gut.
Wir haben ja gesagt, dass gar keiner den Thron besteigen wird, zumindest herrschen wird.
Ja, richtig, richtig. So, wollen wir spannend machen oder einfach auflösen? Also, die Fragen waren, wer beendet die Serie als Herrscher der 7 Königslande? Wie gesagt, haben wir nur zweimal korrekt gehabt. Welche noch lebende Nebenfigur aus einer vorangegangenen Staffel stirbt zuerst? Da hatten wir kein Mal korrekt. Es war nämlich Lyanna Mormont. Das korrekte Mordwerkzeug hatten wir diverse Male korrekt. Also, das waren die Untoten bzw. Weißen Wanderer. Und die letzte Frage war, welche der noch lebenden Hauptfiguren überleben das Finale der 8. Staffel? Und die Antwort darauf hätte dann eben korrekterweise sein müssen: Jon Schnee, Sansa Stark, Arya Stark, Brandon, also Bran Stark und Tyrion Lannister. Und das haben einige Menschen in Gänze korrekt gehabt. Ja.
Ja.
Was erstaunlich ist und sehr lobenswert. Unter anderem eben auch unser Gewinner. Und das ist, ich mache den Trommelwirbel und du sagst den Namen.
Okay.
Meine Finger fallen ab.
Ich dachte, du hörst irgendwann auf, das sehen.
Ach so.
Es ist der Michael Hoppe. Ich hoffe, das ist jetzt wirklich der
richtige
Name. So wie die E-Mail-Adresse das angibt. Aber Glückwunsch, du hast tatsächlich mit Abstand auf jeden Fall die höchste Punktzahl erreicht.
Ein wunderschönen Bildband gewonnen, der wirklich ganz toll ist. Und wir werden dich auch nochmal kontaktieren. Darfst du auch noch ein Bahnhofskino-T-Shirt in deiner Wunschgröße aussuchen.
Yay. Genau, melde dich auf jeden Fall bei Patrick.
Ich melde mich, keine Sorge.
Ach ja, genau, so Robert. Ja.
Das ist, also das, so viel Service muss sein. Und allen anderen ganz, ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. War ein großer Spaß, es hier auch die Prognosen durchzulesen. Zum Teil wollen wir uns aus Datenschutzgründen auch nicht alle laut verlesen. Aber ja, einige hatten sehr interessante Tipps auch zum Status der Überlebenden. Das ging von alle bis, ich glaube, ein besonders wagemutiger Tipp hat nur Sansa Stark genannt. Und nein, das war es dann eben doch nicht.
Nee, es haben dann doch ein paar mehr überlebt, also mehr als wir tatsächlich gedacht hatten. Wir dachten auch, es würden wesentlich mehr Leute von der Klippe springen, aber nein, dem war nicht so.
Oh, das war eine lange Reise, Anne.
Ja, definitiv. Ach, wollen wir noch irgendwie bei uns auflösen, so wie wir abgeschnitten haben?
Ach so, ich weiß nicht, ob das interessiert. Ich war nicht so wahnsinnig gut, glaube ich, ehrlich gesagt. Was habe ich denn getippt? Ich habe, glaube ich, alles falsch getippt, oder? Bis auf die Überlebenden, die waren einigermaßen adäquat. Aber ich habe natürlich gesagt, Daenerys überlebt.
Genau, du hättest quasi einfach nur Daenerys gegen Bran austauschen müssen, dann wärst du, glaube ich, auf eine ähnlich hohe Punktzahl gekommen.
Ja.
Vielleicht, dass du eben Danny getippt hast, hast du natürlich die Minuspunkte eingefangen.
Ja, verdammt. Ja. Und du warst ganz besonders gut.
Muhaha. Ja, genau. Ja. Also im Grunde wie unser Sieger hatte ich tatsächlich bis auf eben Nebenfigur und Herrscher hatte ich ja dann auch quasi dann die Punktzahl erreicht.
Ergibt 18 Punkte, genau.
Yay! Von möglichen gefühlt, keine Ahnung, irgendwas darüber. So knapp 30 waren das ja dann.
Ich glaube, die theoretisch höchste Punktzahl, die man hätte haben können, wären 28 gewesen. Aber dadurch, dass eben fast jemand auf Bran getippt hat und niemand den ersten Toten richtig getippt hat, ja. Ist 18 schon sehr, sehr gut.
Ja, definitiv. Ich war ein kleines bisschen stolz, vor allem, weil ich ja den Leak ja, wie gesagt, gelesen hatte und dann schon gesehen hatte, oh mein Gott, ich habe die alle richtig, ich konnte ja auch so, nicht so ganz an mich halten. Wie
ich weiß, ich hatte so ein bisschen Angst um meine geistige Gesundheit, als du da anfingst mit, ich habe die Leaks gesehen, ich glaube, ich krieg eine Menge Punkte.
Ich habe es ja bewusst so vage wie möglich gehalten.
Na gut.
Aber zumindest war es ja dann, wenn man im Vergleich auch mit unseren Ehepartnern so, war es jetzt auch wenigstens nicht auf dem letzten Platz, daher. Ich helfe das als Trost, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber es war aber auch teilweise echt schwer. Also es war ja teilweise wirklich nicht hervorherzusehen, so wie das alles enden wird. Ich meine, manche Sachen waren schon ein bisschen absehbarer, also was wir auch schon erzählt hatten, so Tyrion, Arya, so das war ja eigentlich relativ, ja, eindeutig, so dass die meisten dachten so, okay, die überleben, genauso wie Cersei, dass die dann stirbt.
Man merkte einfach, Sansa war auch für mich so eine relativ sichere Nummer, weil man merkt einfach, die Showrunner sind total verliebt in Sansa. Sansa ist eben in den Büchern eine relativ, also keine unwichtige Figur, das möchte ich nicht behaupten, aber eine relativ weniger wichtige Figur, als sie es in der Serie ist. Und sie war extrem präsent und ihre Rolle sehr, sehr viel größer, differenzierter angelegt als ambitionierter als in den Büchern. Insofern und war für mich ganz klar, dass Benioff und Weiss niemals Sophie Turner aka Sansa Stark umbringen würden. Also hätte mich, glaube ich, von allen Menschen auf unserer Liste am meisten überrascht. Ja. Sie quasi durch diese ganze Scheiße warten zu lassen, Staffel um Staffel, entschuldige meine Ausdrucksweise, um dann zu sagen, so, und jetzt stirbst du. Tyrion ist ziemlich doof geworden. Das wollte ich eigentlich als Kritikpunkt noch anbringen, aber das war eigentlich auch schon in den letzten zwei der Staffeln. Also ist okay.
Ja, das hat mir auch schon gesagt gehabt. Das Mojo war dann irgendwie weg und eine Seite seinen Vater umgebracht hat. So. Das hat. Seid eigentlich nach Meereen abgehauen.
Das ist richtig. Viele, die vielen langen Spaziergänge mit Varys durch Meereen haben ihm zugesetzt.
Die Sonne tat ihm nicht gut.
Richtig.
Zu wenig Wein, vielleicht liegt es daran.
Ja. Vielleicht nur die ganzen Sauspiele mit Missandei und Grauer Wurm. Ist jetzt so irre, wenn man daran zurückdenkt, wo Grauer Wurm tatsächlich geendet hat. Also beendet die Serie quasi als Superschurke.
Ja,
und,
das haben sie aber wirklich geschafft, innerhalb von zwei Folgen dann irgendwie so zum Unsympathen zu machen. Mann. Nee, also man darf echt nicht drüber nachdenken. Also,
ja.
Wollen wir zum insgesamt Fazit kommen?
Ja, richtig. Ich einfach nur mal vielleicht kurz die Podcast-Erfahrung resümieren, aber eben auch die Serie, weil ich denke, es ist ganz wichtig, um jetzt auch nicht auf diese etwas bittersüßen oder eher saure Note zu enden, von wegen so, am Ende war es dann doch alles ziemlich doof. Ja, also zuerst mal muss ich mal sagen, diese Podcast-Erfahrung war eine ganz tolle. Die letzten 8 Monate haben wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich meine, selbst wenn wir nicht miteinander geredet haben, haben wir unglaublich viel Zeit damit verbracht, erstmal auch mit unseren besseren Hälften diese Serie wieder zu gucken. Uns eigentlich Dauerbeschallt hier über Mails und Twitter mit, hast du das gesehen? Hast du darauf geachtet? Was hast du für die nächste Episode mitgebracht? Was für ein bescheuertes Foto machen wir das nächste Mal? Und das war einfach eine große Freude und ich muss gerade sagen, ich habe es jetzt auch schon 2 Mal gesagt, aber ich wiederhole es immer gerne, jetzt gerade in den Staffeln, die nicht mehr so exquisit waren wie jetzt die ersten, habe ich mich dann immer sehr damit getröstet, dass ich gesagt habe, okay, das war jetzt doof, aber ich freue mich, nächste Woche mit Anne drüber reden zu können.
Ja, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, also ich konnte genauso sagen, also selbst wenn man sich dann durch eine Staffel so durchgequält hat, man wusste wenigstens, okay, am Ende kommt trotzdem irgendwie eine gute Diskussion dann auch so und man kriegt vielleicht nochmal so Ansichtspunkte, wo man sich denkt so, hey Mensch, daran hatte ich überhaupt nicht gedacht oder das ist mir gar nicht aufgefallen und so. Und das ist ja eben das Schöne an eben Film-Podcast, Serien-Podcast, so, wo man sich dann so austauschen kann. Also ich habe das auch sehr, sehr genossen.
Ich hoffe, ich überrumple dich damit nicht, aber ich wollte tatsächlich die Frage stellen, jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen auf Staffel 7 schielend, wo, glaube ich, auch eher so gemischte Gefühle hat, aber doch noch eher tendenziell positive. Hat jetzt das Serienende dein Gesamtgefühl für die Serie getrübt? Würdest du sagen, oh, hätte Meisterwerk sein können, jetzt ist es einfach nur noch okayisch? Oder wie handhabst du das für dich auch emotional, wie gehst du damit um? Kannst du dir vorstellen, nochmal zu der Serie zurückzukehren, jetzt wo du eben weißt, wie es endet? Oder weißt du eben, ich mach's nie wieder, weil das endet nicht auf eine Art und Weise, wie ich es irgendwie akzeptabel finde?
Also so radikal würde ich es jetzt nicht sehen. Also ich habe ja auch schon relativ viele Serien gesehen und wo auch das Ende vielleicht jetzt auch nicht so brillant war. Also ein Beispiel ist ja zum Beispiel auch Buffy. Das ist ja zum Beispiel auch so, da ist ja zum Beispiel die 6. Staffel für mich noch ziemlich, ziemlich gut. Und dann die 7. wirkte dann schon sehr, sehr überhastet. Und dann war das Finale jetzt auch nicht so perfekt, wie man sich das eigentlich wünschen könnte. Also das ist ja so ein ähnliches Gefühl. Also nur weil dann irgendwie das Finale von irgendeiner Serie vielleicht irgendwie krude ist oder sonst irgendwas, ist für mich nicht gleich die ganze Serie verdammt, um Gottes Willen. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen, die ganze
Rewatch nächste Woche.
Nee, jetzt ist erstmal gut. Ich habe ja noch mit Downton Abbey habe ich ja noch erstmal genug zu tun für Kostüm-Fable. Von daher, das ist erstmal ein bisschen ad acta. Wahrscheinlich gucke ich in ein Jahr oder so vielleicht nochmal dann rein. Aber ich werde trotzdem auf jeden Fall die Serie noch weiter schätzen, weil, wie gesagt, die anderen Staffeln, die waren ja trotzdem noch großartig. Und ja, notfalls kann man die Sachen ja ohne Ton dann irgendwie gucken oder sonst irgendwas mit Bildern erfreuen oder man hört den Soundtrack oder sonst irgendwas oder man guckt sich die Bücher an so und erfreut sich an den ganzen Kostümen und hast du nicht gesehen. Es soll ja jetzt irgendwie dieses Jahr noch ein Kostümbuch zu Game of Thrones kommen. Moha, ich freue mich schon. Aha. Und die Kostümbildner hat das angekündigt, deswegen weiß ich das. Und es gibt Serien, die sind deutlich perfekter und runder. Also mein persönliches Beispiel, das hatte ich auch schon bei Twitter angesprochen, ist ja der Anime Fullmetal Alchemist Brotherhood. Der ist rundum perfekt. Da haben sie ein Finale über gefühlt 10 Folgen aufgesplittet. Und das ist einfach von der Epicness dann so großartig, weil auch wirklich alle Figuren irgendwie involviert sind. Fantastisch. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, den Anime. Den gibt es, glaube ich, auf Netflix, soweit ich weiß. Ja. Aber es ist, man kann sich auch die englische Komplettbox holen, die ist relativ günstig. Das geht
also es herrscht ja irgendwie so die glaube ich, trügerische Weisheit vor, dass es kein perfektes oder gutes Serienende gäbe oder dass Serienenden fast immer unbefriedigend sind, was ich auch ganz merkwürdig fand. Ich habe heute ein Spiegel-Interview gesehen mit einem der Autoren von 4 Blogs, Entschuldigung. Gesehen, ja. Und die erste Frage, die ihm gestellt wird, wie gibt es sowas wie ein befriedigendes Serienende für eine Serie, die relativ lange läuft? Und ich denke mir, ja, eigentlich doch. Also es gibt genug positive Beispiele zu nennen, eben nicht nur geschummelt ist immer Miniserien zu nennen und zu sagen, ja, 6 Episoden und die waren alle tipptopp. Na gut, aber es gibt eben sowas wie Breaking Bad und Sopranos und diverse andere Serien, wo jetzt, gut, es mag immer Ausnahmen geben und der eine oder andere Hörer schreit jetzt vielleicht, nein, die war doof. Mag es geben, man kann es nie allen recht machen. Es wird immer jemand sagen, zu viel Fanservice, zu offensichtlich, zu was weiß ich. Aber es gibt schon Serien, wo ein breiter Konsens herrscht, die haben einen Punkt da nur hingesetzt. Und dann gibt es eben diese Serien hier wie Game of Thrones oder Lost, wo sich hab die Gemeinschaft der Kritiker und Fans relativ einig ist, das war eben so nichts. Aber ich möchte auch nochmal ausdrücklich sagen, das schmälert für mich jetzt nicht die Gesamtleistung der Serie. Ich habe versprochen, Nils nochmal zu zitieren und ich versuche gerade nochmal seinen Tweet zu finden, damit er hier nicht komplett untergeht. Sonst sagt der liebe Nils von der Cine Couch gleich, ihr habt mich angeteasert und dann nicht zu Wort kommen lassen. Er schreibt, eine Aneinanderreihung zum Finale grandios inszenierter Momente, die keine gute Erzählung ergeben. Gehetzte, merkwürdige Charakterwandlungen waren am schlimmsten. Es geht nicht mehr um Häuser und politische Zusammenhänge, sondern um eine Handvoll Helden. Season 8 ist so mittelmäßig wie zuletzt. Also Gesamteindruck zur Staffel. Und ja, das würde ich teilen. Ist jetzt aber auch nicht mein Fazit natürlich zur Serie. Ich hab sehr genossen, die Serie zu gucken. Erstmal, weil wir drüber reden können, aber natürlich auch, weil ich liebe die Bücher eben sehr. Ich mag die ganzen noch literarischen Referenzen, die insbesondere die ersten 4, 4,5 Staffeln haben. Irgendwann verlieren sie die dann eben. Das hat mir natürlich auch erstmal so ein bisschen gefehlt. Damit musste ich erstmal warm werden mit der Situation, auch mit dir reden zu können und eben nicht ab und zu klugscheißern zu können, zu sagen, ja, aber in den Büchern war das so und dann wird das ja noch weiter ausgeführt und pipapo, weil das war eben auch irgendwann weg. Und du merkst dann ab, einfach die Schreibe wird schlechter und die Schauwerte werden größer. Mhm. Bis auf vielleicht Season 5, die hat nämlich weder noch. Das ist einfach so eine Was machen wir jetzt, Staffel, mit zwei, drei lichten Momenten, sowas wie eben Hard Home, aber ganz wenigen davon. Und ich glaube, das war eben auch der Grund, warum ich ganz zu Beginn unserer Gespräche sagte, in unserer allerersten Episode, glaube ich, in der ersten Viertelstunde, ich halte Game of Thrones nicht für eine brillante Serie. Das wird niemals ein großes Meisterwerk sein, weil für mich eben nach Staffel 7 schon relativ klar war, da kommen die nicht mehr raus. Das geht schon hardcore in die Mittelmäßigkeit. War mein Eindruck. Und ich möchte auch niemandem die Liebe zu der Serie abreden. Ich fand sie auch mal eins brillant. Ich kann mir auch vorstellen, zu der Serie zurückzukehren, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, je wieder, außer ich habe mal Bock auf richtig pralle Action und geteilte Oberkörper, wo das Blut schön spritzt. Ich glaube, ich werde mir nie meine Episode jenseits der vierten Staffel angucken, weil das Interesse einfach für mich da nicht mehr ist.
Ja, außer auch das Finale der sechsten Staffel, das ist ja wiederum großartig.
Ja, natürlich, The Winds of Winter ist stark. Und tatsächlich eine der ganz wenigen Episoden, die fast für mich eine ganze Staffel rettet. Also nicht, dass die sechste Staffel schlecht ist. Da gibt es viele schöne Momente in der sechsten Staffel. Hodor ist einer davon. Also, ja, The Door heißt die Episode. Und dann noch einige andere, aber die ist tatsächlich herausragend. Ja, gut, vielleicht dafür. Aber ehrlich gesagt, nicht mal hier für sowas wie, alle referenzieren immer The Battle of the Bastards als so.
Ja, also das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen.
Als Moment, der die Serie so in den Action-Serien Olymp katapultierte und ich denke mir, ja, nein.
Ja, also da würde ich The Winds of Winter auf jeden Fall deutlich höher.
Es ist eben nicht das, wofür ich gekommen bin, denke ich mal. Also ich denke, meine Erwartungshaltung ist auch eine andere. Ich bin eben kein Fan von Blockbuster-Entertainment. Ich habe mir immer diese ganze politische Ebene zurückgewünscht und die kam dann eben nicht mehr. Und wenn sie kam, war sie so krude, also dass sie eben nie ausformuliert war, sondern eher so von, ich habe da mal eine gute Idee, wir schaffen die Aristokratie ab oder wenigstens so halb und ja, alle applaudieren und gut. Und früher war das eben 3, 4 Episoden lang und dann hat der ein oder andere vielleicht auch aufgestört und gesagt, wo bleiben die Drachen? Aber ich war eben nie der Drachentyp und ehrlich gesagt, als die Serie für mich zur Drachen- und Eiszombies-Serie wurde, da war einfach die Luft für mich raus und ich mag die Serie sehr gerne, aber ich mag sie nicht mehr so gerne. In der zweiten Hälfte ihrer Lebenszeit.
Ja, kann ich aber durchaus nachvollziehen. Also wie gesagt, es hat ein bisschen so an der Krone gekratzt und so. Also der eine Zacken ist jetzt bei mir auch so ein bisschen abgebrochen. Also ich würde da andere Serien deutlich weiter oben ansiedeln. Ich meine, gewisse Sachen, die aktuell ja auch laufen, also sowas wie American Gods oder Doctor Who, die haben ja genauso auch mit Problemen zu kämpfen, sei es mit Showrunnern, die da sind oder nicht da sind und komische Casting-Entscheidungen oder Plotgeschichten. Also gerade American Gods hat mich zuletzt richtig aufgeregt, wo ich auch so dachte, was machen die bitte aus diesem großartigen Stoff? Und vor allem das Buch ist ja komplett sozusagen, Neil Gaiman existiert ja und irgendwie machen die da so einen Murks da draus und kommen noch nicht mal voran innerhalb einer Staffel. Das ist
Ich denke, man kann fast eine Regel draus machen, dass man sagt, wenn die Showrunner während der laufenden Staffel wechseln, gibt's in den selten, kommt in den seltensten Fällen was Gutes dabei raus. Und wir haben uns ja bei American Gods auch unterhalten. Und ich glaube, dasselbe Problem hat eben gerade Star Trek Discovery, dass die eben alle 6 Monate ungefähr ihr Personal durchwürfeln und sagen so, ah, nee, mit denen klappt's doch nicht so, komm, wir holen nur mal ein paar neue. Und das ist eben, bei American Gods tut's eben mehr weh, weil die Serie war eben richtig, richtig gut in der ersten Season, was ich jetzt von Star Trek Discovery nicht behaupten kann.
Ja gut, ich bin ja nicht so ein Trekkie, deswegen. Nee.
Aber bei Game of Thrones tut eben auch ein bisschen mehr weh für mich, weil die nie so wirklich, weil die Serie eben wirklich, fand ich, herausragende Momente hatte in den ersten 4 Seasons und die eben stark abnahmen dann ganz schnell. Und das tut dann eben einfach mehr weh, als wenn man sagt, okay, das ist so eine Serie, die musste sich erstmal finden und wurde dann eben vielleicht auch erst so ab der dritten Staffel so richtig stark, siehe Buffy, siehe X-Files, siehe meistens Star Trek-Serien. Aber Game of Thrones kam eben so richtig, Game of Thrones kam an, trat die Tür ein und sagte, Batsch, hier bin ich. Hier ist eine richtig geile, prestigeträchtige, hochbudgetierte, super gemachte, hochkarätig besetzte, professionell produzierte Fantasy-Serie. Damit habt ihr nicht gerechnet und die sieht echt toll aus und hat wirklich so mein Herz gepackt. Und dann eben ab irgendwann nicht mehr und das tut dann eben so ein bisschen weh.
Das stimmt natürlich. Aber das Schöne ist ja dann, jetzt Ende des Monats kommt ja erstmal die neue Miniserie von Neil Gaiman raus zu Good Omens. Da freue ich mich schon.
Ja.
Das wird großartig sein. So vor allem mit David Tennant und Michael Sheen und Miranda Richardson und Hasenich und Don Hamm. Und so. Also das sah schon sehr, sehr fantastisch aus. Und wie gesagt, das kann ich in einem Rutschen durchbingen. Das ist so mein nächstes Projekt. Da freue ich mich schon.
Ich gucke gerade viel Sopranos und ich habe noch ein anderes Serienprojekt angedacht, aber über das möchte ich jetzt noch nicht reden, weil es noch nicht ganz in trockenen Tüchern ist. Nee, ist noch nicht spruchreif. Aber ich möchte auch unbedingt nochmal Battlestar Galactica gucken. Also im Moment zieht es mich eher dahin, Sachen wieder zu entdecken, als neue Dinge zu gucken. Aber ich gucke auch Aktuelles, aber ich glaube, ich bin gerade mehr so auf der Miniserien-Schiene, einfach weil es mich weniger Zeit kostet und ich nicht mehr so das. Ja.
Kann ich verstehen.
Die Lust habe und auch nicht die zeitliche Verfügbarkeit, um zu sagen, so, jetzt nochmal 80 Episoden irgendwas, also neu anfangen, nee. Ich habe
Good Omens würde sich anbieten, es sind nur 6 Folgen, also von daher.
Ja. Ja. Ich kann natürlich
verstehen, wenn er erstmal Game of Thrones so ein bisschen sacken lassen.
Ja, ich habe hier die ganze Komplettbox von Justified und ich habe gerade eine lobende Rezension von Oliver Nöding, den ich sehr, sehr schätze, gelesen, der die Serie liebt und jetzt gerade schon zum zweiten Mal durchguckt und die steht bei mir seit 2 Jahren im Regal und ich komme einfach nicht dazu, weil ich mir denke so, 90 Episoden, das ist so ein großer Berg.
Oh.
Mal sehen.
Es
liegt nach Arbeit. Hast du ein Ranking der Game of Thrones Staffeln? Ich habe eins. Willst du es hören?
Oh Gott, ich habe jetzt nicht mehr so die komplette Übersicht im Kopf dann so, aber ich hätte jetzt gesagt, also jetzt so ganz, ganz grob, dass die dritte Staffel immer noch so meine Top 1 ist. Und dann so die beiden Schlusslichter sind auf jeden Fall Staffel 5 und ich würde jetzt mittlerweile sagen, tatsächlich auch Staffel 8, quasi so auf Platz 7. Jetzt überlege ich gerade.
Die teilen sich den Platz 7. Das ist aber nett.
Staffel 5 ist tatsächlich Platz 8 und so.
Okay.
Und Staffel 8 ist dann eben, weil es ja doch ein paar schöne, gerade so die ersten 2 Folgen hatte ich ja wirklich herausragend, die retten das so ein bisschen wieder. Dadurch ist es auf dem vorletzten Platz. Und, oh Gott, der Rest müsste ich jetzt irgendwie so auf den Schirm haben. Aber ich hätte es auch gesagt, so die erste Staffel würde ich auch noch sehr weit oben sehen.
Ja, ich glaube, wir fühlen da ähnlich. Also unterscheiden uns, glaube ich, auch nur in Details. Also ich habe mir notiert 3, 1, 4, 2, 6, 7. Und ich weiß nicht, mit 5 und 8. Ich habe gerade sagt so mein Bauchgefühl, weil ich echt genervt bin. 8 kommt auf den letzten Platz, weil es einfach rein dramaturgisch noch schwächer ist als die 5. Staffel. Also die 5. Staffel trifft schlechte Entscheidungen und ist langatmig und vor allem absolut humorlos, was ein großer Negativfaktor leider ist. Aber sie versucht zumindest noch eine richtige Geschichte zu erzählen. Und 8 sagt einfach, fuck it, wir machen heute mal, worauf wir Lust haben. Also ich muss mal drüber schlafen und dann weiß ich, ob ich Staffel 5 oder 8 am wenigsten mag, aber ja, man merkt schon, so unsere Favoriten sind alle so in der ersten Hälfte der Serienlebenszeit angesiedelt.
Ja.
Jetzt auch genug gelabert. Anne, wo kann man dich und deine Podcasts, das muss man ja schon im Plural nennen, denn in der kleinen ratlosen Zeit so finden, die wahrscheinlich relativ lange andauern wird. Also bis zum Game of Thrones Spin-off oder Prequel-Serie. Dann kommen wir zurück.
Ja. Mich kann man finden unter klassiker-fable.de. Da findet man sowohl eben Klassiker-Fable, mein Podcast, wo ich ja dann über ältere Filme spreche, und aber auch mein Spin-off-Projekt Kostüm-Fable. Da bespreche ich dann auch aktuelle Sachen und auch Seriensachen. Aktuell mache ich da zusammen mit Christian von der Second Unit die Besprechung von Downton Abbey. Da werden wir jetzt demnächst die dritte Staffel aufnehmen. Also falls ihr da sagt, hey, wir wollen noch mehr Seriencontent hören, hört einfach mal in Abby rein.
Content, wir brauchen mehr Content.
Ja, wenn die Leute sagen, so, hey, wir wollen mehr von euch hören, dann kann ich es ja auf jeden Fall.
Ja, klar.
Also da kommt auf jeden Fall einiges. Und genau, zu Klassiker-Fable, die nächste Folge, wenn das dann veröffentlicht wird, ist ja dann die zu The Nightmare Before Christmas, darauf der Folgemonat ist ja dann zu Die Braut des Prinzen und danach der Monat ist zu Manche mögen es heiß. Also es kommt von meiner Seite aus noch das ein oder andere Programm auf euch zu. Also sowohl in sämtlichen Podcatchern als auch bei iTunes, mittlerweile auch bei Spotify, da bin ich jetzt auch mit dabei, bei YouTube und bei Twitter bin ich aber auch dementsprechend schwer aktiv, sowohl mit dem Podcast als auch privat mit Kostümfrau. Also das Ganze mit OE, sowohl bei Twitter als auch bei Letterboxd, bin ich auch schwer am Machen.
Yay.
Wo kann man dich denn Schönes finden?
Ach so, ja, folgt mir bei bahnhofskino.com, und da ist mein Blog. Ansonsten sowohl bei Facebook als auch bei Twitter unter @bahnhofskino. Feedback gerne an patrick@bahnhofskino.com und verfolgt gerne meinen Podcast, sowohl Bahnhofskino als auch Bahnhofskino Extended Edition und zukünftige Serienprojekte, die da noch kommen, über die ich jetzt noch nicht reden kann und will und darf. ja, ich glaube, es ist gar nicht so spannend. Ich bin relativ happy mit dem, was wir zurzeit auch im Bahnhofskino machen, und ich habe wunderbare Gäste gehabt. Ich glaube, wir haben eine wirklich tolle Episodenauswahl, und jetzt diese Woche setzen wir unsere Skandalfilmreihe fort mit dem rassistischen Disney-Klassiker Onkel Remus Wunderland. Nächste Woche gibt es ein Bonus-Double-Feature mit Thief, dem Michael Mann-Film, und Wayne's World. Ich glaube, das wird sehr, sehr schön. Ansonsten reden wir über die Psycho-Reihe gerade im Podcast. Das ist auch sehr hörenswert. Ich bin ehrlich gesagt relativ happy mit dem, was da läuft, und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer sind es auch, und wenn sie das sind, dann auch gerne über Patreon und Steady unterstützen. Links dazu gibt's in den Shownotes zu dieser Episode. Vielen, vielen Dank, und das war's.
Ja. Aber ich merke jetzt gerade, jetzt werde ich auch tatsächlich so ein bisschen nostalgisch, melancholisch, von wegen so, ja, jetzt sind die ganzen Monate vorbei, wo wir uns jetzt immer getroffen haben.
Aber der Content bleibt doch bestehen, der überlebt uns noch, der wird hier doch in Feeds rumschmurgeln, wenn wir schon in der Gruft unter Winterfell rotieren oder auch nicht.
Das stimmt natürlich, aber es wird tatsächlich was fehlen. Also das wird erstmal eine Umstellung sein, wenn dann wir uns dann nicht mehr einmal im Monat irgendwie treffen, sei es direkt real oder dann hier im wunderschönen Netz.
Wir hören uns wieder. Das ist abgemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Das an anderer Stelle.
Durchziehen. Ja. Du hast ja auch eh noch einen Gastauftrag,
ja.
Auftritt bei mir noch frei. Also
daher. Auftrag ist schon richtig, du. Ich habe ja irgend so einen Knebelvertrag unterschrieben, den du mir mal gereicht hast, und dann irgendwie kamst du damit an und meintest, ha, guck mal hier, auf Lebenszeit.
Na. Also immerhin kann sich ja schon mal freuen. Ich denke, das wird eine schöne,
ja, ich glaube auch,
dann werden. Egal, zu welchem Thema es dann sein wird. Ich bin mir sicher, da werden wir was ganz, ganz
Schönes. Okay. Wir haben uns genug Honig um die nicht vorhandene Bärte geschmiert. Ich fange jetzt auch gleich an zu heulen. So.
Oh nein, das auch nicht. Wir müssen ganz schnell zu
Ende. Was Game of Thrones nicht geschafft hat, das schaffst du.
Oh.
Also, mach's gut, Anne. Bis bald.
Mach's gut, Patrick.
Und danke fürs Zuhören. Ciao.